Ein weiteres Mal herzlich willkommen im Besenwagen und heute werden Sie mit Gewalt hineingezogen. Der Besenwagen ist heute ein endzeitmäßiges Mad Max-Gefährt, denn die Radsportszene scheint irgendwie auseinanderzufallen um uns rum. Covid-Positive beim Giro, Sagan zerlegt das Rennen, alle fahren irgendwie um ihr Leben, Paris-Roubaix wird abgesagt und dann fällt auch noch Rampe Bärenrad kommen heute. Irgendwie ist es eine komische Zeit. Es begrüßen Sie wie immer die Besenwagenfahrer Bastian Marx,
Paul Voss
und Anni Storff.
Und präsentiert wird der Wagen von Rafa, im Besonderen von Rafa Custom. Jo Leute, wie habt ihr diesen Tag erlebt?
Naja gut, man muss ja vielleicht sagen, heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Alle an den Tag müssten sich jetzt ja auch alle Radsportbegeisterten erinnern. Wo irgendwie alle sagen, das war ein monumentaler Tag für den Radsport. Zumindest wurde das im englischen Kommentar bei Eurosport so dargelegt. Ich habe das Rennen nicht geschaut. Ja, ich habe das Radrennen, aber ich habe nur die letzten 10 Kilometer oder 5 Kilometer geschaut. Und da war Sagan schon vorne und habe nur die Story dahinter gehört und dachte, okay, gut, ist halt einfach ein Radrennen, wie es manchmal abläuft. Andere sportliche Leiter denken, dass sie schlauer sind als die anderen und verkacken es dann. Sonst halt einfach ein starker Rennfahrer, der gewinnt.
Der englische Kommentar war ultra geil auf jeden Fall. Der hat Sagan so abgefeiert. Was hat er? Performance of the Century.
Ja, genau, ja.
Ehrlich?
Ja. Und er mehrfach so verschiedene Formulierungen davon. Und epic.
Ja, okay, krass. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es nur so im Schnelldurchlauf
gesehen. Ja, also das waren die zwei Englischen. Dieser Brandon Smith war, glaube ich, dabei, ne? Den Staufi so hasst. Und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, aber der andere ist eigentlich
das
cool.
Das ist Rob Patch.
Okay, der bringt das schon immer sehr emotional rüber, aber heute ist er komplett ausgerastet. Ich glaube, dass er ein übertriebener Sagan-Fan einfach auch ist.
Und ja, es war Sagan, so ein bisschen über den Top, over the top, jetzt habe ich es auch richtig gesagt. Nee, deswegen dachte ich, okay, gut, ich schaue es mir nochmal an, irgendwie die Zusammenfassung. Und dann habe ich mir auch so ein paar Kommentare zu der Etappe heute durchgelesen und dachte ich halt nur, okay, gut, UAE dachte halt, dass Groupama FDJ das Ding alleine zufährt und hat deswegen nicht mitgeholfen. Und die haben es halt klassisch einfach verkackt. So. Und Sagan ist halt ein außergewöhnlicher Rennfahrer. Also ich finde jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Leistung des Jahrzehnts gesehen. Also.
Ja, auf jeden Fall mal wieder gewonnen.
War ja auch nicht Philipp Gilbert, wenn es zur Leistung des Jahrzehnts gewesen wäre.
Stimmt, genau. Ist nicht Philipp Gilbert an der. Keine Ahnung, wo, egal in welchem Berg, ist einfach nicht Philipp Gilbert.
Ja, war schon geil, also war spannend einfach, ne? Der hatte nicht so viel Vorsprung irgendwie. So 30 vor Ziel habe ich mir das angeguckt. Und dann kamen die relativ nah ran, aber dann auch irgendwie nicht. Dann hat er vorne halt nochmal attackiert. Es war schon stark, wie er das gemacht hat, ne? Aber natürlich hat er auch so ein bisschen von den Witterungsverhältnissen profitiert, dass einfach nass war und ja, hinter ihm fährt halt auch keiner schneller die Kurve rum als er, ne? Also.
Ja, aber mit der Brechstange so. Seine anderthalb Jahre Dürre beendet.
Ja, auf jeden Fall. Ey, krass lang, ne?
Ja. Da,
mir gedacht.
Da war ein bisschen Wut dahinter auch, glaube ich.
Ja, aber ich bin mal gespannt, ob jetzt so der Knoten geplatzt ist, aber vielleicht ein bisschen spät, je nachdem, was jetzt noch stattfindet. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, wir haben jetzt da im Fahrerfeld irgendwie 3 positive Fälle insgesamt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen Inkubationszeit vielleicht noch mit reinnimmt, bin ich mal gespannt, ob der Giro bis zum Ende durchgeht.
Ja, du hoffst natürlich, dass er morgen zu Ende ist, weil dann ist Almeida derbe Corso ist bei eurer
Würde mich
Agentur.
Natürlich irgendwie für ihn jetzt freuen, der ist ja heute super stark gefahren, aber dann mir wäre es natürlich lieber, er würde den Giro bis eine 3-Wochen-Rundfahrt zu Ende fahren und dann immer noch am Ende im Trikot sein.
Würden ja auch noch 5 Corso-Siege zwischendrin rausspringen.
Vielleicht, ja.
Lass doch mal den Corso Super Sunday besprechen.
Corso Super Sunday, ja, der war ganz geil, ne? waren zufällig alles Fahrer der Agentur, die am Sonntag gewonnen haben.
Und einer noch im
Rosa-Trikot. Der erste war bei Paris-Tour. Kasper Pedersen hat da gewonnen. Dann hat Mats Pedersen Gent-Wevelgem gewonnen. Und dann gewinnt auch noch Ruben Guerrero die Etappe beim Giro. War witzig.
Vor allem finde ich es geil, dass die Mighty Ducks jetzt schon zwei Etappen beim Giro gewonnen haben. Alle haben sie so, glaube ich, ein bisschen ausgelacht im Radsportzirkus. Wir fanden es natürlich geil, die Kohle habt da.
Ja, du.
Mit Palace und Rafa. Aber
ganz ehrlich.
Ich glaube, innerhalb der Szene, glaube ich, hat man sich so ein bisschen lustig gemacht und jetzt haben die einfach beide Bergankünfte gewonnen.
Ja. Ganz ehrlich, völlig klar, ne? Sage ich schon immer. Enten, Könige der Tiere. Ente ist Flugzeug, ist Boot, U-Boot und Landfahrzeug. Kann alles. Wir leben nur, weil Enten uns lassen. Das ist einfach so.
Was ist das jetzt schon wieder für eine Theorie?
Ja, sorry. Ist einfach so. Schon.
Das ist ein Rainbow-Fact.
Nee, das ist ein Fonsi-Fact.
Ja, habe ich mich auf jeden Fall gefreut für die Jungs dann am Sonntag und habe mich aber heute auch für Sagan gefreut.
So. Ja, ich auch. Also ich fand's auch.
Das war einfach mal Zeit, ne? Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, so irgendwie fehlt immer nur so ein bisschen und dann, ja, heute hat es dann endlich geklappt.
Jetzt haben wir gleich angefangen, über Radrennen zu reden. Jetzt, ich weiß noch gar nicht, wie es euch geht. Ich war im Urlaub jetzt eine Woche und habe gar nicht mitbekommen, was ihr so getrieben habt. Erzählt mal.
Ich habe meine Kaffeemaschine endlich zum Laufen gebracht. Ich habe jetzt alles an Equipment heute letztendlich bekommen. Ich habe versucht, ein Cappuccino
Kaffee zu machen.
Ich habe
hat nicht geklappt. Nee, den
Kaffee kriege ich mittlerweile hin, der schmeckt sogar. Nee, aber ich habe versucht, also ein Espresso, ich habe versucht, ein Cappuccino zu machen. Und das sah einfach nachher nur aus wie so ein
Schwer, Ranzi, ne? Espresso wie so ein, und dann
wie so ein Ranzi. Milch. Ja, die Milch aufschäumen ist nicht so einfach, du Otto-Mann. Also einfach Milch reinschütten, dann ist es ein Milch, dann ist das kein Cappuccino, du.
Ich bin gespannt, wann es so Instant-Schaum zu kaufen gibt.
Auf jeden Fall ist es nicht so einfach.
Staufi, Dose sprühen.
Gerne. Ich weiß nicht, wie oft du es schon gemacht hast. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Mir ist nicht geglückt.
Ich habe auch schon in einem Laden gearbeitet und da Kaffee gemacht.
Dann kannst du gerne herkommen, darfst auf einer nicht vorhandenen Couch schlafen und dann kannst du mir jeden Morgen frischen Schaum machen, wenn du es so gut kannst.
Nein, das ist wirklich nervig auch. Du musst aber die richtige Milch dafür haben, ne? Dann geht es einfacher.
Na, ich habe so eine 3,8.
Also ich glaube, ich habe zumindest mal irgendwo gehört, ich bin ja auch kein Experte, der Proteingehalt der Milch ist wichtiger für den Schaum als das als der Fettgehalt.
Geil, richtige High-Protein-Milk.
Ja, von jetzt
Protein-Shake.
Probier mal mit Joghurt auch, ob er sich schäumen lässt.
Jetzt kriege ich gleich wieder
Joghurtchino. Joghurtchino kannst du machen.
Ja, jetzt kriege ich gleich wieder 100 Instagram-Nachrichten, wie letztes Mal, als wir über Kaffee gesprochen haben.
Ja, normal.
Also ich glaube, ich
die können dir jetzt Videos schicken, wie man das am besten, richtig, in welchem super Winkel man die Milchkanne hält, wie heiß es sein soll und so.
Brauche ich nicht, kann ich selber googeln.
Gut. Ich hätte tatsächlich auch eine Frage an Kaffee-Experten. Und zwar will ich gerne einen wiederverwendbaren Filter für eine V60, für so einen Dripper haben. Ne? Und welcher ist der beste?
Gut, Frage geht raus an die Community. Kriegen wir bestimmt was. Ey, ich habe auf Sizilien unsere Folge mit André gehört beim Radeln.
Warum
und,
das denn?
Ich höre immer unsere Folgen. Will
der macht
gucken.
Den Radsport-Podcast nur, damit er sich selber einen Radsport-Podcast anhören kann. Ja.
Und wo wir so bei uns sind, was mir aufgefallen ist, ich habe ja die Frage gestellt, was könnt ihr an euch verändern? Und mal so runtergebrochen, habt ihr verdammt nochmal alle gesagt, ich wäre gern ein bisschen konzentrierter, dass ich meine Steuererklärung besser machen kann. Ihr Opfer! Muss ich mich kaputt lachen, ey.
Ja, habe ich ja auch erklärt. Ich weiß nicht, ob es Fabian rausgeschnitten hat. Ich habe es ja versucht zu erklären. Also, neben dem Radfahren bleibt ja nicht viel Zeit.
Ja, das ist drin geblieben, aber es ist trotzdem ultra lahm, wenn man so eine Frage gestellt bekommt.
Steuererklärung.
Ich hatte einen kurzen Schockmoment, als die Tage...
ich kann mich daran gar nicht erinnern mit der Steuererklärung.
Lief mein Vater an mir vorbei mit einem Handy-Lautsprecher an und der hat auch die Folge gehört mit André Greipel. Okay. Aber wir haben da so schnell gesprochen. Und dann meinte ich so, was ist das denn? Ja, das ist immer so schnell bei euch. Und dann dachte ich so, oh fuck, ich habe schon lange nicht mehr so kontrolliert, ob da irgendwelche Fehler drin sind, was ich am Anfang mal so ein bisschen gemacht habe. Da vertraue ich jetzt Fabi zu 100%. Also ich weiß auch nicht, was rausgeschnitten wird, was drin bleibt. Ich habe mir auch nichts mehr angehört in letzter Zeit.
Ich mache das schon immer noch.
Und ich dachte jetzt einfach, oh, hoffentlich haben wir jetzt nicht einfach immer so einen Speed-Fehler einfach in den Folgen drin. Aber er hat da einfach selber irgendwo aus Versehen drauf gedrückt, dass er die Folgen jetzt immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört. Der wollte uns schon eine E-Mail schreiben, warum wir immer so schnell reden im Podcast.
Ja, vor allem dir. Also, der müsste ja wissen, dass sein Sohn sehr, sehr langsam redet. Daher müsste
bedacht.
Er eigentlich.
Bedacht.
Naja, langsam würde ich es nennen.
Ich habe ja noch gelernt in der Folge, dass Fossi Landschaftsbauer ist. Und,
nee, fast. Also, fast fertiger.
Nicht mal abgeschlossen. Komm, mach das doch fertig.
der Betrieb ging pleite und dann in meinem zweiten Jahr, auf dem Weg ins dritte, und da dachte ich, okay, gut, den Scheiß mache ich jetzt eh nicht weiter, werde ich eh in meinem ganzen Leben nie machen. Und dieses Argument, Hauptsache man hat eine Ausbildung, was für ein Schwachsinn, ey. Also ganz ehrlich, als wenn man der als wenn man der Landschaftsgärtner jetzt irgendwas bringen würde in den Dingen, die ich machen möchte. Also
ja, ansonsten
natürlich trotzdem Kids da draußen, ne, macht eine Ausbildung, macht die Schule zu Ende. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Nur für mich war es nicht wichtig.
Nächstes Jahr machen wir Besenwagen Landschaftsgärtnerei. Rasenmäher-Traktor fahren.
Sonst habe ich deinen Trip ein bisschen verfolgt, was du da so gemacht hast.
Das war Abenteuer auf jeden Fall. Ich hatte auch ein bisschen, manchmal hatte ich ein bisschen Todesangst auch.
Ja? Ja, also, sizilianische Mafia.
Es ist schon so, diese Mad Max-Stimmung hat sich so ein bisschen gehalten, glaube ich, seit Sizilien für mich. Weil ist schon krass. Ich habe mir den Süden Italiens auch so vorgestellt. Aber jetzt Catania, Innenstadt, super schön, wie alle italienischen Städte, cool. Aber das ist nur so ein Quadratkilometer und da außenrum fängt dann so brennende Mülltonnen, Autowracks, Motor aus dem Auto ausgebaut, alles voll Graffiti. Je weiter du rausgehst, ist auch immer mehr Müll, auch so Müllhalde, so kompletter Müllwagen einfach an der Straße abgeladen und so in die Outskirts rein. Das wird schon so ein bisschen creepy. Und wenn du so aufs Land kommst, ist das natürlich nicht mehr so, aber dann ist super wenig los, so Wild-West-Stimmung, wie so wehende Heuballen und sind so Höfe. Die haben alle relativ aggressive Hunde, sind wir ein paar Mal verfolgt worden. Und wir sind durch eine Bullen- oder Stierherde gefahren, mittendurch. Die sind so in unsere Richtung gelaufen auf dem Weg und es ging nicht anders, als da durchzufahren. Also strange. In den Bergen gibt es so freie, riesige, schwarze Schweine, die sich gegenseitig attackieren auf der Straße.
Bist du sicher, dass keine Bären waren?
Nee, es waren Schweine.
Ich habe da heute auch so Tiere verwechselt. Und zwar bin ich so mit dem Rad dann lang gefahren und rechts neben mir auf der Weide saß an irgendwas. Und ich habe auch mich kurz erschrocken, weil ich dachte, es wären so zwei Schäferhunde, so Malinoise, belgische Schäferhunde, die so ein beiges Fell und so eine schwarze Schnauze haben. Und ich dachte, oh fuck, wenn die jetzt loslaufen, ich bin schon so grau, ich komm eh nicht mehr von denen weg. Hatte ich aber Glück, weil ich war wirklich auch so grau, dass ich die verwechselt habe mit zwei Schafen, die auch irgendwie dreckig waren und einfach so beiges Schafsfell hatten.
Ja, nee, waren Schweine auf jeden Fall.
Ja, aber das, was du ja beschreibst, ich kenne das so vom Giro 2010, da waren wir auch unten in Neapel, in der Region da, und das war auch krass, man, da sind wir irgendwie auch durchgefahren, hat es geregnet und das Wasser nicht abgelaufen über so riesen Schlaglöcher. Ja, da sind halt so alte Villen, die einfach über Einschusslöcher haben.
Ja, genau.
Und es ist einfach
sowas zwischen.
Wie so ein Film halt.
Basti, also das ist
so,
auch wie bei dir in Mülheim.
Wie so Afghanistan-Einsatz, so ein bisschen dann auch. Dann mussten wir ja dann, die Route ging dann irgendwann durch so einen Fluss, durch so ein Moor. Der Weg ging einfach in so ein Schilf rein und war dann halt so knietief Wasser. Mussten wir die Räder durchtragen, 100 Meter lang. Durch so einen Sumpf und naja gut, dann wieder rein. Also war spannend, man konnte auf jeden Fall krass abschalten, weil man immer sehr konzentriert war. Gutes Essen und diese Vulkantour, die kann man halt auch nur jedem empfehlen, ne? Also wir waren ja auch bei Giro-Ankunft auf dem Vulkan, aber das war nur so 1700 Meter und dann sind wir an einem Tag vom Strand, ich habe es bis 2,7 geschafft, Maciej bis 2,9. Ich war nie so fertig, glaube ich. Das war echt heftig.
Echt?
Ja. Also bis 2000.
Wie lange gefahren?
Bis 2000 ging die Straße, das war so ganz normal. Aber 2000 Höhenmeter am Stück musst du halt auch erstmal fahren.
4 Stunden oder sowas bist du gefahren, ne?
Glaube ich. 4 Stunden bergauf, genau. Aber ab 2000 sind dann so Lavasandpisten, die 25% sind, aber durchgängig. 25% die ganze Zeit. Und dann war halt so mit dem 40er Reifen auch nicht mehr so richtig viel zu machen. Also habe ich dann von der Talstation von der Gondel bis zur Bergstation der Gondel quasi geschoben. 500 Höhenmeter geschoben auf so Schotterpisten, sausteil. Und da oben kannst du dann mit so einem Paris-Dakar-LKW dich hochfahren lassen von der Bergstation von der Gondel. Aber da die da fahren, kannst du da auch wieder besser mit dem Rad fahren, weil das ein bisschen festgefahrener ist. Also bin ich dann nochmal 200 Höhenmeter gefahren, dann kam mir Maciej von oben entgegen, dann bin ich wieder mit runter. Aber ich glaube, die dünne Luft hat mich auch ganz schön gefickt.
Ja, bist halt kein Kolumbianer.
Das kann ich bejahen. Nee, aber war geil. Also hat richtig Bock gemacht und echt mal komplett weg gewesen so.
Ja, mir, eigentlich hat mir so ein bisschen dein cremefarbenes Rad gefehlt. Weil wenn du wenn du damit unterwegs bist und deine Vorliebe zu pastellfarbenen Socken noch dazu, siehst du immer aus wie so ein kleines Bonbon am Fahrrad. Oder? Wie so ein kleines Creme-Bonbon sieht der Bastian.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Creme kann ich auch nur zustimmen.
So, ist er noch so schön muskulös. Immer so, auch noch so, ist er immer so klein und rund. Denke ich mir immer. Denke ich mir immer, wenn ich so Bilder von dir mit dem Rad sehe, denke ich mir mit einem Haps im Mund. Ne? Klein und rund mit einem Haps. Gibt es doch so eine Werbung. Ja.
Sehr gut.
Unterstützer der heutigen Folge ist mal wieder Blinkist. Bildung ist wichtig, nicht nur für den Radsportnachwuchs, sondern auch für die Hobbys und die Radsportrentner. Und das geht mit Blinkist in kurzer Zeit und für Besenwagenhörer in unserer Aktion mit vergünstigtem Zugang zur Welt der Wissenschaft.
Ja, was ist Blinkist? Bei Blinkist werden halt Bücher letztendlich in 15 Minuten zusammengefasst. Da eignet sich das halt besonders gut, eben um das mal nebenbei zu hören. Da gibt es alles Mögliche. Insgesamt sind es ja, mehrere tausend Bücher, die man sich auf Smartphone dann in die App runterladen kann und eben dann wie so ein Hörbuch hören kann. Das sind zum Beispiel Sachbücher, Ratgeber oder aber auch zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Das gibt es jeweils auf Deutsch oder Englisch, je nachdem. Es ist auf jeden Fall beides möglich, um je nach Themengebiet da vielleicht auch ein bisschen tiefer eintauchen zu können. Das Ganze gibt's unter blinkist.de/besenwagen 25% billiger, also 25% aufs Jahresabo.
Als Besenwagenhörer nutzt man Blinkist natürlich während des Trainings zum Beispiel, während der Vorbereitung auf eigenen Everest-Versuch oder den der Haustiere oder wann immer man will. Kategorien empfehlen sich Biologie, du hast schon gesagt, Psychologie oder Physik. Gerade ging der Physik-Nobelpreis an einen deutschen Forscher, kann man sich vielleicht mal reinziehen. Habe ich mir tatsächlich die Woche reingezogen, auch ein Blink dazu, zu schwarzen Löchern. In unserem Universum, in unserer Galaxie gibt es ein schwarzes Loch in der Mitte übrigens, ist jetzt bewiesen. Jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Also erweitert sich immer. Man kann immer wieder neues Wissen da sich reinziehen. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann gibt es die ganzen Titel auch als komplettes Hörbuch.
Unsere Aktion, die läuft also noch. blinkist.de/besenwagen und da könnt ihr dann eben euch die 25% Rabatt sichern. Das Abo kann man aber vorher nochmal 7 Tage lang testen, um sich auch sicher zu gehen, ob man das häufig nutzt oder nicht.
Okay, zurück zum Radsport. Julien Alaphilippe, darüber haben wir uns doch bestimmt alle, was soll man sagen, amüsiert?
Ja,
aufgeregt.
Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Schadenfreude.
Er ist ja nicht so richtig.
Wovon welchem Rennen reden wir jetzt?
Erstmal von, ja,
egal,
von dem ersten,
beides.
Was er so knapp verloren hat. Wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, alle haben sich entweder aufgeregt oder haben ihn verteidigt wegen dieser zu früh jubeln Aktion. Ich habe mich ultra aufgeregt, weil er Mark Hirschi einfach den Sieg geklaut hat, quasi. Was sollte das denn?
So hohe Wahrscheinlichkeit.
Ja. Da redet im Nachhinein gar niemand mehr von. Was soll das?
Aber der ist die letzten Kilometer schon so eine wirre Scheiße zusammengefahren. Die Kurve rechts zum Ziel hat er auch so einen Schwenker gemacht, wo das, Alter, was ist denn los mit dir, Junge? Hast du einen epileptischen Anfall oder so?
Er wollte dann unbedingt ein Foto haben, wo er als Weltmeister freiwillig über den Zielstrich
ja, come on.
Deswegen hat er zweimal zu früh gejubelt.
Aber Staufi, aber jetzt reden wir wieder nur darüber. Aber es stimmt schon, was Basti sagt. Der ist halt so ein gefährliches Rennen gefahren, also ja, von seiner Fahrweise den anderen gegenüber. Der hat auch vorher irgendwo in der Abfahrt hat er auch mal so Zuckungen gehabt, wo er ist links, rechts rüber gefahren und so.
Ich dachte mir, ich will mal seinen Garmin sehen nach dem Rennen. Der muss doch 6-7 Kilometer mehr haben als die anderen. Er ist nur Schlangenlinien gefahren auf der Straße. Der ist
Aber vielleicht hat er es auch vorher die ganzen Wellen gemacht, weil Hirschi immer auch an zweiter, dritter Position sich so auf den Oberlenker legt. Das finde ich auch uncool, muss ich sagen. Ja. der macht das immer, ne? Also okay, wenn du vorne bist und alleine bist oder so, dann mach es gerne. Aber so mit, der macht es auch super oft so an zweiter, dritter, vierter, fünfter Position vom Feld, wo ich mir denke, so, oh nee, ey, halt doch bitte mal den Lenker fest. Ist mir mal so aufgefallen bei dem.
Ja, egal, ich meine, da hat er verdient verloren und wurde nach hinten gesetzt in der Gruppe und dann Prabamse Peil, dass er da irgendwie auch nochmal fast gegen Mathieu das gleiche Missgeschick widerfährt. Das ist halt so krass, Mann. Also einfach nicht draus gelernt, ne? Also einfach wirklich nicht draus gelernt.
Doch, aber er wollte unbedingt seinen ersten Sieg im WM-Trikot
aber du
haben,
kannst
wo er freihändig übers Ziel fährt.
Dann machst du halt kurz danach, aber ey, das ist halt so.
Deswegen finde ich ja auch nicht so geil, muss ich sagen. Weil man konnte genau wissen, also man wusste genau, warum er das jetzt schon wieder so früh gemacht hat. Ja. Naja, aber eigentlich das einzige richtige Radrennen, was ja stattgefunden hat, war ja Gent-Wevelgem.
Richtig
ich
geil.
Ich dachte, wir reden jetzt darüber.
Richtig geil. Das habe ich ja, das Beste kommt zum Schluss. Wobei, das ganz Beste kommt noch ganz zum Schluss, also warte noch ab.
Aber also ich habe es gar nicht gesehen, Gent-Wevelgem. Also ich hab nur gesehen, dass bei uns im Chat wurde es abgefeiert.
Eigentlich kannst du ja auch alle anderen nicht gucken, aber jetzt Flandern und...
Flandern schaue ich auch wieder.
Das findet ja jetzt leider nicht statt. Aber Gent-Wevelgem, Flandern...
Das ist zum Beispiel auch Giro. Giro finde ich so komisch dieses Jahr. Das ist so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Also das...
Ja, das ist nicht mehr die Zeit zum Radrennen schauen, finde ich.
Das weckt in mir irgendwie gar keine Emotionen. Und so Gent-Wevelgem hätte ich im Nachhinein, ich gucke halt mir gerne nicht eine Zusammenfassung im Nachhinein an. Oder das Rennen nochmal. Ich muss es wenn dann live schauen oder ich schaue es gar nicht so. Gent-Wevelgem habe ich so ein bisschen bereut, wo anscheinend der Battle da zwischen Mathieu und Wout.
Nee, das ist genau das, worüber man nicht reden muss, weil das ist total unnötig, wie das so aufgepusht
genau.
Dass so wie das gepusht
die anderen
wird.
Waren, ja, okay, gut, ich habe es nicht geschaut, ich weiß es nicht.
Ich war super überrascht und beeindruckt von John Degenkolb. Super Rennen.
Ja, der ist ein mega geiles Rennen gefahren. Ja. Der hat mich übrigens ja vorher geghostet, ne? Das wollte ich eh nochmal hier ansprechen. So. Ich habe den ja 100-mal geschrieben, so, ey, John, was ist jetzt? Und dann hat er, also das fing ja an, dass er dann gesagt hat, nee, ich muss jetzt gerade mein Haus renovieren, hat mir so Videos geschickt, wie er im Bagger sitzt und so. Und dann hat er einfach irgendwann nicht mehr geantwortet. So auf 3-4 Nachrichten hat mich einfach geghostet. Und dann habe ich ihm jetzt trotzdem noch so geschrieben, ey, John, geiles Rennen. Und da hat er dann nur so ein Smiley, so Peace, zurückgeschrieben.
Ja. Peace out.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal ein Neuanfang sein wird oder nicht.
Ja, wir können ja, wenn ein paar Besenwagenhörer ihm...
Schick ihm ein paar Blumen und Merci oder sowas. Und dann
ihm schreiben, soll jetzt endlich mal hier vorbeikommen.
Krieg keine Schokolade von mir. Er weiß genau, warum. Ja, der ist ein mega, mega geiles Rennen gefahren, also echt schlau alles und auch stark dann, ne? In den entscheidenden Momenten musste er dann trotzdem irgendwann mal mitfahren müssen, aber immer gut platziert, in die entscheidenden Stücke reingefahren und ja, eigentlich so, wie er zu seiner Hochzeit die Klassiker gefahren ist, wird dann am Ende
Sechster.
Was? Sechster. So, man dachte schon so, okay, wenn er jetzt da im Sprint mit ankommt, dann nach so einem langen Rennen kann er auch. Aber lief ja dann noch ein bisschen anders im Finale, was ja auch abzusehen war mit der Konstellation. Es war einfach so eine krasse Gruppe, die dann da irgendwann entstanden ist. In der Berichterstattung so ging es halt nur darum, ja, Van Aert und Van der Poel haben sich gegenseitig neutralisiert. Fand ich jetzt gar nicht so. Erstmal ist Van der Poel gar nicht so auf Van Aert fixiert gewesen, meiner Meinung nach. Also im Finale vielleicht schon, aber auch zu, ich meine, das ist halt einfach so, ne? Das ist jetzt nicht, weil es sein größter Konkurrent ist oder sein Erzfeind oder was auch immer. Ist einfach der überragende Fahrer in den letzten Monaten gewesen. Und natürlich schaut man dann auf ihn. So, aber vorher, weiß ich nicht, also war jetzt nicht so auf Manndeckung gefahren oder so. Die beiden waren halt super stark am Camel. Aber ich fand auch Betjol war genauso stark wie die anderen beiden und der war ja noch viel geilerer Fahrer im Finale. Also er hat viel mehr attackiert, hat eigentlich das initiiert, das Finale durch die letzten Attacken und auch ja die letzten drei Leute, die dann weggesprungen sind, war auch also auf seine Initiative hin und er hat auch wirklich, da konnte man ja im Fernsehen sehen, wie er so aktiv Fahrer angesprochen hat und sich hier so zu Yves Lampert so komm, lass mal losfahren und hat dann attackiert und ist mit dem zusammen los. So, und dann wird halt im Nachhinein, überall steht nur Van Aert, Van der Poel, Van Aert, das wird so super gepusht und dann wird er versucht auch so den Leuten so Worte in den Mund zu legen. Das nervt mich jetzt schon, die Diskussion, weil letztendlich ein ganz anderer Fahrer hat gewonnen, der bis vor ein paar Wochen noch im Weltmeistertrikot gefahren ist. Das wird so völlig beiseite. Also alle anderen Fahrer, die da drin waren, die hätten ja das Rennen genauso gut gewinnen können. Die
aber ich glaube, da muss man auch sagen, dass Mats Pedersen, dass man den immer noch nicht, ich glaube, man nimmt den immer noch nicht für voll. Also das ist so, ich glaube, jeden Sprint, den er gewinnt,
ja, in Belgien
ist, jeden Sprint, den er gewinnt, ist glaube ich so, ah, okay, Zufall.
Einzelfall, glaub, sagt man in Deutschland.
Ja, genau, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, der könnte 5 Massensprints bei der Tour gewinnen, würde sagen, jedes Mal sagen, ja, okay, ja, ist halt passiert. Aber du nimmst dann trotzdem im nächsten Sprint nicht so ernst, dass man sagt, er gewinnt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe das ja selbst, also ich nehme mir ja selbst auch so, als ich dachte, er gewinnt, dachte ich, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Also, obwohl er natürlich ein krasser Rennfahrer ist einfach, ne? Der wird ja noch viel mehr große Rennen gewinnen.
Nee, also keine Ahnung. Mein Tipp, wie als die Gruppe dann stand, war dann entweder, dass Betiol gewinnt oder Mats Pedersen. Ich meine, ich tippe eigentlich meistens auf Betiol, das stimmt, aber.
Du tippst eigentlich immer auf Betiol, egal über was.
Das war mir eigentlich klar, dass weder Van Aert noch Van der Poel gewinnt. Eben weil die sich wahrscheinlich auch gegenseitig hinterherfahren werden. Und ja gut, auch selbst wenn die alles zusammen angekommen wären, da hätte ich eher noch Sorgen gehabt, dass Degenkolb das Ding gewinnt. Also ich muss das ja, sehe das jetzt so ein bisschen aus Corso-Sicht. Ich freue mich eigentlich immer, wenn irgendeiner gewinnt, wenn ich den gut finde.
Noch kurz zum wichtigsten Rennen des Wochenendes. Tom Pidcock ist E-Bike-Weltmeister.
Ich wusste gar nicht, dass das gibt.
Ich auch nicht so richtig. Also
nee,
ich
das dachte, war richtig gut besetzt, Mann.
Ja, ich weiß.
Das war richtig, richtig gut besetzt.
Ja, das war doch bestimmt so eine Verpflichtung für den ganzen.
Ja, genau. Ich habe das schon mal gehört, dass es das gibt und dass die Top-Profis das machen
gibt
müssen.
Gibt das auch auf der Straße?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, aber jetzt,
das ist ja Swift-WM auf der Straße.
Auch da zählt Gewicht, ne? Also.
Ja, und? Es muss ja auch schlau sein, wann du deinen Turbo da einsetzt.
Ja, ich musste auf jeden Fall ein bisschen lachen. Der E-Bike-Weltmeister. Ja gut. Aber
ist aber auch echt dann unfair, ne? So, guck mal, dann so ein kleiner Fahrer, der kriegt ja dann 500 Watt Schub oder keine Ahnung, wie viel so ein Motor dann dazu liefert und ein schwerer Fahrer kriegt die gleiche Leistung. Warum?
Hä, aber
wie sind da die Regeln?
Ich habe keine Ahnung,
ist doch scheißegal, ob du einen Motor hast oder
nö,
nicht.
Nö, sollte man doch einfach so 1 oder 2 Watt pro Kilogramm einfach, dass die alle den gleichen Boost haben.
Ja gut, aber dann bergrunter,
dann rollst du
als schwerer
ja,
Fahrer.
Ja, bergrunter kannst du es ja eh nicht dazugeben. Aber
ja,
wenn,
nee,
dann kannst du
es ja
trotzdem dazugeben.
In der Fläche hat ja ein schwerer Fahrer auch einen Vorteil.
Ich hoffe, du kannst die frisieren, die Dinger. Du hast so ein Team, was auch noch deinen Motor tunet die ganze Zeit.
Ich hoffe, so eine Scheiße findet einfach nicht mehr statt.
Tja, ja, es ist ja zumindest im Mountainbike gewesen, also. Für übrigens, grandioses Wochenende für den BDR, soll man jetzt vielleicht mal, ich will es mal kurz erwähnen, U23 Cross-Country-Weltmeister haben wir und bei den Frauen Zweite.
Glückwunsch. Und
auch ein paar Mal Europameister geworden.
Genau, unzählige Europameisterschaftsmedaillen unzählige bei den Juniorinnen, U23, Frauen und Männer. Ja.
Schön auf einer Betonbahn im Freien sind die BDR gefahren.
Ey, das Geile, die SprinterInnen, die mussten, die fahren ja immer 3 Runden. Ne? Und normalerweise ist das Rennen ja 750 Meter lang. Aber da war das fast doppelt so lang, weil die Bahn halt fast 4 Meter lang war.
Ist ja trotzdem, krass, 1,4 ja, Kilometer war
die,
das dann.
Ja, die sind richtig aufgegangen hinten raus. Weil die fahren halt fast doppelt so lang. Das ist halt echt krass, Mann. Sonst ist ja nicht so viel passiert. Doch. Hier. Was war mit Nils? Habe ich jetzt heute Breaking News gelesen, gehört.
Ja.
Ist er das heute gefahren?
Heute? Ich würde sagen, wir werden hoffentlich in der nächsten Folge vielleicht ein kleines Interview, kleine Sprachnachricht dazu einbauen oder so. Ich finde schon, da muss es ein Statement geben bei so einem wichtigen.
Jetzt mal, also die Zeit ist richtig gut, ne?
Ist er alleine gefahren?
Nee. 6 Mann, glaube ich.
War André dabei? Nee. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, lass mal Nils einfach mal so blocken für den Podcast. Ich wette, der hat das gehört und ist dann da hingefahren. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat er mit André drüber nochmal gesprochen oder irgendwie hat das die Runde gemacht. Das ist eigentlich scheiße, weil ich glaube, Nils, der hat jetzt hier schon so die bekanntesten Coms fast alle hier im Kölner Umland. Und der wird wahrscheinlich auch alle fahren können, weil die alle so in seinem Bereich sind, was noch machbar ist für ihn. Gibt ja nicht so lange Berge und sowas, ne?
Sollte ich jetzt die nicht sagen, ne? Die nicht fallen sollen.
Ja, der könnte theoretisch, glaube ich, alle gewinnen und die werden dann auch bestimmt lange Bestand haben.
Ja, im Bergischen gibt es noch einen von Gerald, der relativ stabil ist und seit Jahren nicht geknackt wird. Ich sag mal nichts. Gut, wollen wir mal, ich weiß gar nicht, wo wir heute hingefahren sind zu unserem Gast. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Blind.
Den Gast haben wir auch
Blindfahrt.
Noch.
Ich weiß, wo wir hingefahren sind.
Wo sind wir hingefahren?
Ihr saßt nur auf der Rücksitzbank, habt Bier getrunken. Nach Hannover sind wir gefahren.
Jo, sind wir jetzt abgebogen, Hannover, Fossi, richtig gemacht. Nur noch Ausfahrt Gärden, gibt's vielleicht eine auch, aber wen wir heute besuchen, es wird, glaube ich, richtig interessant. Also ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, ist Christian Niermann. Gerade aktuell sportlicher Leiter beim Team Jumbo-Visma und wir mussten uns so noch eine Woche oder zwei Wochen gedulden mit der Aufnahme, weil Wagi, den ich kontaktiert hatte, um dich zu kontaktieren, meinte, gebt ihm noch so ein bisschen Zeit nach der Tour.
Genau.
Muss ich noch ein bisschen beruhigen und jetzt habe ich heute nochmal mit Wagi gequatscht und da hat man erstmal auch so ein bisschen rausgehört, dass der nicht so gern mit dir Fahrrad fährt jetzt zur Zeit, nach der Karriere.
Ich bin schon lange mit dem Wagi gefahren, aber ich meine, er hat ein Elektrorad, da kommt er vielleicht noch einigermaßen mit.
Genau, über das Elektrorad habe ich mit ihm, ich glaube, vor zwei Tagen geschrieben und er hat mir auch direkt stolz ein Bild geschickt, dass er das Ding getuned hat und das jetzt bis 99 km/h ihn unterstützt.
Das ist nicht schlecht.
Ja, Wagi meinte auf jeden Fall, du bist von den Ex-Profis, die er so kennt, der Fitteste. Und hast du deine Karriere tatsächlich schon vor einer Weile beendet, ne?
Ja, mittlerweile ist schon 8 Jahre her, glaube ich, ne, dass ich jetzt sportlicher Leiter bin und ich fahre immer noch viel Rad, macht mir Spaß, bin auch immer mit den Jungs noch unterwegs, soweit das geht. Habe mir letzte Woche vor Lüttich-Bastogne-Lüttich noch angetan, um die letzten 150 Kilometer mit Primoz Roglic zusammen im Regen anzuschauen auf dem Rad. Hat ja dann auch gefruchtet, bei ihm zumindest, bei mir weniger, habe einen schweren Tag gehabt, aber naja, das war auf jeden Fall ganz lustig.
Stimmt das eigentlich, dass du bei der slowenischen Meisterschaft, da warst du ja auch da, dass du irgendwie einen Komm geholt hast in dem Zielberg?
Ja, aber das war irgendein Komm, wo es irgendwie, keine Ahnung, das war eine Abfahrt und wie das da gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber da habe ich mich jedenfalls drüber gefreut, dass ich auf der Rennstrecke noch einen Komm geholt habe. Ja. Ja, aber keinen Berg hoch. Da waren okay, Primoz gut, und Tadej ein klein bisschen schneller, glaube ich.
Ist okay, ne? Ist okay, wenn die zwei schneller bergauf sind.
Ja, gut, würde ich mir jetzt auch Gedanken machen, wenn das nicht so wäre.
Darum.
Ja, Andi.
Ich habe gerade nochmal gezählt, weil ich konnte es auf einmal gar nicht sehen. 15 Jahre lang bist du bei dem Team Rabobank gefahren, was jetzt...
Fast 14 Jahre war es.
Okay.
Von 99 bis 2012, ja.
Hier auf Pro Cycling Stats steht ja 98 schon, erste Saison.
Nee, das stimmt nicht. Dann war okay. Ich noch in Deutschland unterwegs.
Ja, vorher bei die Continental Olympia, genau. Dortmund. Ja.
Genau.
Aber Christian, wie alt bist du mittlerweile?
So 44.
Ja, okay. gar nicht so alt, ne?
Alter Knacker.
Nee, krass, ja. Wie viel mega lange Karriere und vor allem bei dem gleichen Team.
Die ganze Zeit bei einem Team, ne?
Der jetzt auch immer noch.
Immer noch eigentlich im Endeffekt, ne? Ich war natürlich, als ich aufgehört habe, dann vier Jahre sportlicher Leiter und Trainer beim Rabobank Development Team. Im Endeffekt war das dann ein anderes Team. Da haben wir dem holländischen Verband angehört und dann bin ich zur Saison 2017 wieder eigentlich zurückgewechselt, sage ich jetzt mal, zu meinem alten Team, was jetzt mittlerweile Jumbo-Visma ist.
Ach, so frisch noch.
Das Rabobank-Debut-Team oder Nachwuchsteam damals gehört zum niederländischen Verband, echt?
Genau, ja, das war ja damals auch so, dass wir auch nach einem Jahr, Rick ist dann Gott sei Dank Profi geworden und Ruben im Endeffekt auch noch, aber Rick Zabel, Ruben zu Punkte sind ja gefahren, aber die waren ins Team gekommen, kurz danach sind wir dem holländischen Verband zugeteilt worden und da war relativ schnell klar, ein deutscher sportlicher Leiter, wenn es unbedingt sein muss, dann noch, aber deutsche Fahrer können wir uns nicht mehr leisten und Gott sei Dank sind die beiden dann Profi geworden, das war die beste Lösung.
Also du bist ja schon eigentlich fast Holländer, oder? Also
das stimmt, mittlerweile schon. Ist das natürlich schon.
Es hat mich, jetzt,
22 Jahre da in dem Bereich und in Holland tätig, von daher passt das.
Es hat mich gewundert, dass du da noch in Deutschland wohnst. Ich hätte jetzt wirklich auch erwartet eigentlich, dass du schon in Holland wohnst, auch da irgendwo in der Nähe vom Team.
Ja, aber ich habe ja auch Familie und von daher
gut, kann man
ja immer der Lebensmittelpunkt gewesen. Okay. Und eben bis zum Corona-Ausbruch bin ich ziemlich viel in Holland auch gewesen, regelmäßig. Und mittlerweile haben wir sich auch viel darauf verlegt, unsere Meetings auf Zoom oder Teams zu machen. in den letzten Monaten, bis die Rennen wieder losgingen. Und naja, jetzt im Endeffekt bin ich gar nicht so häufig in Holland, weil entweder bin halt viel zu Hause oder bei den Rennen. Und wie gesagt, zurzeit zumindest alle Besprechungen, Planungen verlaufen halt meist online.
Das hat sich verändert zu 99 dann zum Team Rabobank. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Online-Besprechungen. Und
da gab es auch keinen, da gab es weder online noch anwesende Besprechungen. Ich muss sagen, als Rennfahrer bin ich auch extrem wenig nur in Holland gewesen. Eigentlich ziemlich viel dann natürlich in der Zeit, wo ich sportlicher Leiter vom Nachwuchsteam war. Da sind wir natürlich auch überall immer mit dem Auto hingefahren. Das hieß für mich dann immer, wenn in Holland Treffpunkt war, dann musste ich halt schon 4 Stunden vorher losfahren, um erstmal zum Treffpunkt zu kommen und von da aus dann weiter nach Frankreich oder sonst wohin zu fahren zum Rennen. Und wie gesagt, mittlerweile ist es vor allem im Winter dann so, dass wir halt wirklich viel, viel Meetings haben, viel, viel Planung haben, wo ich dann auch regelmäßig 2-3 Tage die Woche eigentlich immer in Holland bin. Aber wie gesagt, der Lebensmittelpunkt ist weiterhin und war immer Hannover.
Ja, und war das damals so auch geplant vom Team, dass du erst in diese Nachwuchsstruktur reingehst und dann immer mit dem langfristigen Ziel dich dann hochzuholen? Ich meine, Wagi geht ja jetzt auch gerade so ein bisschen den Weg, ne? Profi und dann direkt genau. In die Nachwuchsstruktur.
Ja. Das war damals schon angedacht. Das war natürlich dann in dem Moment, in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, dass Rabobank sich dann auch aus dem Profisponsoring zurückgezogen hat und im Endeffekt sich das Profiteam dann aufgelöst hat. Dadurch wurden die Teams halt auch, ich sag mal, so ein bisschen auseinandergerissen. Aber naja, im Nachhinein für mich zumindest war das auf jeden Fall der richtige Weg, erstmal meinen Weg gehen zu können im Nachwuchsbereich, wo man halt zum einen weniger Druck hat natürlich, ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird und zum anderen aber auch einfach die Möglichkeit hat, seinen eigenen Weg zu gehen, sich selbst ein bisschen zu finden und nicht halt als zweiter oder dritter sportlicher Leiter erstmal jahrelang bei den Profis, ich sag mal, hinter den etablierten sportlichen Leitern mitzugehen zum Rennen, sondern im Endeffekt habe ich natürlich von Anfang an die Rennen alleine gemacht und musste da meinen eigenen Weg finden.
Okay, gut, dann kann ich direkt meine nächste Frage stellen.
Mach das.
Ich finde halt so diesen Werdegang von dem Team eigentlich ziemlich krass. So halt von diesem Sponsoren-Up and Down, so ein Jahr kommt ein Sponsor rein, irgendwie auch zur Tour, glaube ich, war das damals auch, ne? Und dann, genau, und dann irgendwann geht er dann wieder und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das Struggle ziemlich groß war. Zum Teil hat das Team irgendwie auch nur 1 oder 2 Siege im Jahr eingefahren, ne? Und irgendwann kam mal so ein Switch, ne? Also ihr seid ja von der eigentlich, ich meine, irgendwann bei Rabobank ja auch einfach mal ein krasses Team, so wie Mapbuy und Quickstep damals und dann ist es ja runtergegangen und jetzt seid ihr wieder ganz oben. Aber wie, was ist passiert? So wie kam es, was war so der entscheidende Punkt, dass ihr den richtigen Weg wieder eingeschlagen habt? So manche Teams dümpeln ja ewig einfach darum, aber ihr seid ja innerhalb von so 2-3 Saisons von, keine Ahnung, Niemandsland halt in Riga aufgestiegen, wo ihr jetzt um Toursieg mitfahrt, ne?
Ja, ich denke, den Weg, den hat man natürlich schon ein bisschen eingeschlagen, bevor ich 2017 zum Team gekommen bin, dass Richard Plügge, unser Manager, da einfach maßgeblich war, um doch immer noch wieder neue Sponsoren zu finden. Und Marijn Seemann, unser sportlicher Chef, Sportive Manager, wie sich das so nennt, schön nennt, war derjenige, der schon immer, ich sag mal, die Idee dahinter hatte. Und ja, dann ist es natürlich trotzdem schwierig, auch die Ziele dann wirklich umzusetzen, weil es gab natürlich auch eine Zeit lang, ja, wo es nicht so gut lief, wo natürlich dann Belkin, Lotto Jumbo auch nicht die erste Anlaufstelle war für die großen Talente, um sie dann ins Team zu holen. Und man hat dann ein paar, ich sag mal, Glücksgriffe vielleicht auch gemacht, gut gescoutet mit Primoz Roglic, der Profi geworden ist bei Lotto Jumbo, dann mit Dylan Groenewegen und haben wir uns so langsam hochgearbeitet und eigentlich seit 2017, seitdem ich beim Team bin, auch kontinuierlich auch mit dem Siegen auf Weltniveau angefangen und sind mittlerweile natürlich auch attraktiv geworden sowohl für junge Fahrer als auch für Topfahrer. Mit Wout van Aert natürlich nochmal einen super Fang gemacht, sage ich jetzt mal, der sich mega entwickelt hat. Mein Steckenpferd ist so ein bisschen, weil ich halt davor auch im Nachwuchsbereich war, immer im Nachwuchsbereich nach Talenten zu suchen. So Leute wie Amund Grundahl Jansen oder Sepp Kuss, die ich dann ins Team geholt habe, was vielleicht auch jetzt nicht die allergrößten Bringer waren bei U23, die alle Rennen gewonnen haben, wo jedem klar war, okay, das wird jetzt der nächste große Profi, sondern eher so ein bisschen dass wir in der Reihe dahinter gesucht haben nach Talenten, die vielleicht noch nicht ganz oben angekommen sind, wo wir aber das Potenzial drin sehen. Und ja, damit sind wir die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr gut gefahren und haben uns da kontinuierlich gesteigert.
Wie und wo, was sind da so maßgebende Punkte, wo du sagst, okay, da sehe ich das, dass der irgendwie noch, da schlummert noch viel Potenzial. Also wie suchst du die aus, die Fahrer?
Naja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber zum Beispiel den Sepp Kuss, den habe ich in bei Kalifornien-Rundfahrt gesehen, wo halt für Rallye sein damaliges Team gefahren ist, junger Fahrer, der einfach sehr gut bei hoch gefahren ist, ohne da wirklich die ganz großen Ergebnisse zu erzielen. Man hat irgendwie auf der Schlussetappe uns das Leben schwer gemacht, indem er als schon eine Spitzengruppe weg war und wir mussten alles verteidigen am letzten Berg dann nochmal alleine vor zur Spitzengruppe gefahren ist und alle vom Hinterrad abgehängt hat. Und im Endeffekt ist er auf der Etappe, glaube ich, Achter geworden oder irgendwas, vielleicht sogar am Ende noch wieder eingeholt worden. Ich weiß es gar nicht genau, aber da habe ich gedacht, okay, den Jungen, musste jetzt mal ansprechen und gucken, ob der nicht für nächstes Jahr bei uns im Team fahren kann. Und ja, so ist es auch. Ich denke, dass zum Beispiel für mich ein Kriterium ist, wenn man weiß, zum Beispiel viel Kontakte mit meinen ehemaligen sportlichen Leiterkollegen aus dem Nachwuchsbereich, Jonas Wingegaard, haben wir ins Team geholt. Auch jemand, der nicht die allergrößten Erfolge gefeiert hat, aber wo zum Beispiel der Hintergrund war, dass er halbtags bei sich zu Hause im Norden von Dänemark auf der Fischauktion gearbeitet hat und jeden Tag nur 3-4 Stunden überhaupt Zeit hatte, um ein bisschen Radfahren gehen zu können. Und wenn du dann auf U23-Niveau Siege erringst oder gut mitfahren kannst mit Gegnern, die schon eigentlich Fulltime-Profis sind und das vielleicht schon für mehrere Jahre, dann ist das natürlich auch für mich zumindest ein Zeichen, dass da noch durchaus noch Potenzial drin schlummert.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher einsteigen. Was mich so beschäftigt hat beim Beschäftigen mit dir war, wenn man einmal so lange als Fahrer für ein Team tätig ist und dann direkt auch weiter, jetzt nicht ganz direkt, aber eben schon in der Struktur weiter arbeitet und bis heute und irgendwie auch zufrieden damit jetzt wirkt. Was macht das Team für dich aus? Was gibt dir da deine Genugtuung? Ich stelle mir so vor, ich bin jetzt irgendwie, seit ich arbeite, schon selbstständig und das ist immer wenn ich in irgendwelchen Strukturen arbeite, ist es so, dass ich ja, irgendwas würde ich dann irgendwie gerne anders machen und das kann ich halt, indem ich das dann alleine mache. Und bei dir ist es ja so, du hast da was gefunden, wo du scheinbar drin aufgehst. Was ist das in dem Team? Was gibt dir das? Oder wo hast du da deine Freiheiten, dass du dich da verwirklichen kannst?
Ja, auf jeden Fall gehe ich da voll drin auf in dem Team, aber vor allem auch, weil ich hier halt auch meine Ideen, meine Gedanken einbringen kann und bilde halt zusammen mit dem Rhein Seemann, der im Endeffekt mein Chef ist, und Mathieu Haibur, unserem Cheftrainer, im Endeffekt das sportliche Management und habe da durchaus auch was zu sagen und kann auch meine Ideen einbringen und ich fühle mich nicht jetzt irgendwie als Angestellter, der die Anweisung von anderen ausführt, sondern ich kann mich hier schon auch kreativ im Rahmen, in dem das möglich ist, voll entfalten.
Und war das als Fahrer auch schon so?
Naja, gut, da bin ich eher noch in der Helferrolle gewesen, dass natürlich auch ganz klare Vorgaben sind, das hast du jetzt zu machen, das hast du jetzt zu tun. Auch da habe ich mich wohl drin gefühlt in der Rolle, nicht immer im Mittelpunkt zu stehen und das ist im Endeffekt immer noch so, die Interviews, die können von mir aus gerne andere machen, aber die Rennfahrer wissen, wer die Anweisung gibt im Rennen und dafür muss ich keine Interviews geben.
Gut, heute gibst du bitte dann doch auch Interview.
Genau.
Jetzt ist aber schon krass, eigentlich, du kannst ja jetzt sogar aus der Perspektive von dem Team eigentlich so wiedergeben, was sich so in der Zeit im Radsport und halt auch in dem Team vor allem geändert hat, ne? Also du bist ja wahrscheinlich noch zu einer Zeit Profi geworden, also wahrscheinlich auch schon so die mit SRM und so bist du dann schon gefahren, aber so Trainingssteuerung, das fing ja dann irgendwie erst so richtig an, ne?
Ja, ich habe damals, ich glaube 2003, ein Jahr mit Heiko Salzwedel trainiert und der hat mich dann auch sozusagen mit SRM aufs SRM gebracht, damit fahren lassen. Da war ich, glaube ich, damals bei Rabobank der Erste, der das gemacht hat. Das war natürlich auch nur im Training erlaubt, weil dann Shimano als Sponsor das im Rennen nicht gut geheißen hat. Das hat durchaus noch einige Jahre gedauert. Ich glaube, selbst bis 2012, bis ich aufgehört habe, dann war es durchaus schon erlaubt, auch mit einem Powermeter auch Rennen zu fahren, aber die waren dann immer noch selbst angeschafft und selbst gekauft. Ich glaube, es war wirklich erst, nachdem ich dann aufgehört habe, dass wirklich das Nachfolgeteam dann bei Blanco Belkin, das dann auch wirklich mit Powermetern konstant gefahren wurde. Und das ist natürlich zum Beispiel was ja mittlerweile überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, aus dem Renngeschehen, aus der Trainingssteuerung auch, aber auch im Rennen. Ja, wir haben mittlerweile eine App, Food Coach nennt sich das, wo halt der komplette Ernährungsplan drüber berechnet wird, und da muss halt jeder Fahrer direkt nach dem Rennen seinen Powerfile hochladen, um alleine schon aufs Gramm ausrechnen zu können, wie viel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße er noch zu sich nehmen muss an dem Tag. Die Trainer sitzen zu Hause und warten nur darauf, dass sie auf Trainingspeaks dann den Fall vom Rennen analysieren können. Und naja, das ist sicherlich ein Aspekt, der sich sehr, sehr verändert hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass es halt viel, viel technischer geworden ist. Ich denke, dass der Fortschritt, der in der Trainingssteuerung und so gemacht worden ist, ja, das schlägt sich mit Sicherheit auch nieder, dass einfach die Zeiten, die jetzt auch berghoch gefahren werden, die waren mit Sicherheit nicht weniger als jetzt, als zu Zeiten von, weiß ich nicht, Armstrong, Ulrich, Pantani, gibt es da vielleicht noch einige wenige Ausnahmen, aber da hat sich halt auf dem Niveau so viel verändert, dass das Leistungsniveau extrem, extrem gestiegen ist.
Es ist nicht einfach auch krass, dass, ich meine, ich weiß nicht, früher hat man so ein Spektrum von irgendwie 5-10% gesprochen, ne, so an, das macht einen Unterschied, also keine Ahnung, da war irgendwie, der einen sind halt irgendwie Kastenfelgen gefahren beim Klassiker und die anderen sind dann schon mal irgendwie eine SIP 303 mit vielleicht einem Aerorad und dann auf einmal bist du 50 Watt weniger gefahren, das kann halt einen Unterschied gemacht haben, ob du jetzt irgendwie ein Radrennen gewinnst oder nicht. Heutzutage haben ja einfach alle Top-Material, klar gibt es auch noch Riesenunterschiede, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass so 1% oder halt einfach der Recovery-Drink nach dem Rennen nicht perfekt irgendwie gemixt ist oder irgendwas irgendwo falsch läuft im Ablauf nach dem Rennen, das kann ja einfach komplett so ein ganzes Rennen verhageln, gerade wahrscheinlich so ein Gesamtwertungsfahrer. Das finde ich halt so krass, wie sich das entwickelt hat, und man sieht das ja auch dann bei so einem Team wie ihr seid, oder ich glaube so, ich würde mal sagen, das ist jetzt damals Sky und jetzt Ineos, so die ersten waren, die das nochmal auf so ein anderes Level gehoben haben, diese, also wirklich auf krasse Marginal Details. Marginal Gains, so auf krasse Details zu schauen und dass ja alle jetzt noch ein viel größeres Extrem reinführen, ne? Also ich meine, das sind ja mittlerweile Nuancen, die so einen Unterschied machen, oder? Ich meine, ihr fahrt ja zum Beispiel auch, was ich auch bemerkenswert finde, in den Bergen Rahmen ohne Lack plus Laufräder, die nicht von eurem Sponsor sind. Und damit gehst du ein Risiko ein, wahrscheinlich auch ein finanzielles Risiko. Und ich meine, das wäre halt früher, klar, sind auch Teams Lightweights gefahren und so, aber ich finde es trotzdem krass, so, worauf man eigentlich alles mittlerweile achten muss. Und ja, gerade auch mit der Ernährung, was du gerade schon meintest, so nach dem Training wird halt alles hochgeladen, die Coaches warten, dann kriegst du gesagt, was du zu essen hast. Und ja, es ist schon eine krasse Entwicklung, ey. Also ja. Muss auch für dich mega anstrengend sein, also als Coach und sportlicher Leiter.
Ja, natürlich auch der, ich sag mal, der Job des sportlichen Leiters hat sich natürlich extrem, extrem verändert in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch nicht mehr so wie vor 15 Jahren, dass man irgendwann mal ein Buch von einem Radrennen, ein Roadbook bekommen hat, einen Tag vor dem Rennen, und dann gesagt hat, hier Jungs, das ist morgen die Strecke, nach 50 Kilometer geht's einen Berg hoch. Sondern mittlerweile arbeiten halt eigentlich alle Teams mit einem System, das heißt Veloviewer. Da kannst du die GPX-Files raufladen und dann kannst du die ganze Strecke dir über Street View angucken. Das ist ja mittlerweile eigentlich so, du hast halt einen Nachteil, wenn du es nicht machst. Ich investiere da so, ich bin jetzt gerade bei der Vuelta, ich bin noch nicht ganz fertig, also pro Etappe 2, 3, 4 Stunden da rein, mir jede Etappe, jedes Detail von der Strecke anzugucken, um das dann im Rennen an die Fahrer weitergeben zu können. Und das ist halt was, ja, das war vor ein paar Jahren einfach auch noch nicht an der Tagesordnung. Damit kann man den Unterschied machen. Man macht ihn vor allem im negativen Sinne, wenn man sich da nicht drum kümmert. Und ja, das sind einfach Sachen, die in den letzten Jahren extrem dazugekommen sind. Und das ist natürlich auch einfach ein Detail in der Vorbereitung, die man jetzt einfach total optimiert hat.
klingt schon krass, auf jeden Fall. Ich dachte nicht, dass man das mit Street View macht, auf jeden Fall. Ich dachte, man schickt dann da vielleicht noch jemanden vor. Ich habe auch jemanden,
der mir Videos macht von Street View. Und dann kann man sich halt die letzten 5, 10, 20 Kilometer in einem Street View-Video angucken, was natürlich dann nicht ganz so optimal ist, wie wenn man selber dahin gefahren ist und wirklich das mit der GoPro aufgenommen hat. Aber wenn man gerade in einer großen Rundfahrt kommt, was weiß ich, die Tour de France habe ich, glaube ich, dieses Jahr bis auf zwei Etappen, jede einzelne Etappe mir selber angeschaut im Vorfeld, aber die Vuelta zum Beispiel, da war jetzt einfach die Zeit nicht für, um das zu machen, und dann lasse ich mir halt Videos machen, die wir dann auch den Rennfahrern im Vorfeld zeigen können, und das funktioniert gerade auch für die Zielankünfte eigentlich ganz gut.
Warst du als Fahrer auch so akribisch?
Ja, noch nicht ganz so, aber ich habe mich da schon viel mit beschäftigt, und mittlerweile ist das so ein bisschen mein Steckenpferd, und bin ich da auch federführend, zumindest derjenige, der das bei uns im Team eingeführt hat, und ist das natürlich auch so ein bisschen so eine, wie nennt man das, es muss jetzt auch sein, ich kann nicht zum Rennen fahren, ohne mich vorher ein paar Stunden lang mit der Strecke beschäftigt zu haben, weil ich will natürlich jetzt auch den Standard halten und bei jedem Kreisverkehr meinen Fahrern sagen können, ob sie den besser links oder besser rechts nehmen, und wo es schmal wird und wo es vielleicht auf die Kante geht und wo irgendwo links in der Mitte ein Schlagloch ist, ein bisschen übertrieben gesagt, aber man kann sich da natürlich schon sehr akribisch drauf vorbereiten auf die Rennen.
Okay. Coachst du selber auch noch Sportler im Team, oder bist du eigentlich hauptsächlich sportlicher Leiter?
Ja, bei uns ist das so, dass ich habe anfangs auch Fahrer trainiert, unter anderem Paul Martens zum Beispiel. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, wirklich unsere vier Trainer, vier Experten, für die das machen. Jeder sportliche Leiter bei uns hat ein paar Fahrer unter seinen Fittichen, die er sozusagen als Coach begleitet. Das heißt, wir haben so ein bisschen so ein Dreieck, Fahrer, Trainer und ein Coach dabei. Das verteilen wir dann halt untereinander unter allen Coaches. Aber das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, wenn du mit den Jungs dann bei einer großen Rundfahrt bist. Bei einer dreiwöchigen Rundfahrt ist das prima. Aber wenn du auch noch vier Mann zu Hause hast, die jetzt nicht mit dir bei Tour de France sind, dann ist das natürlich zum Beispiel etwas schwierig, um da den ganz intensiven Kontakt zu halten. Und der ganz intensive Kontakt, den haben die Jungs natürlich täglich mit ihren Trainern. Und wir Coaches sind dann meistens, ich sag mal, für die speziellen Dinge, für logistische Dinge, wenn es darum geht, welche Rennen gefahren werden und so weiter.
Gut, ihr habt jetzt so ein, du hast schon gesagt, dass du sowas wie Scout auch bist und guckst, dass du Talente findest. Ihr habt jetzt selbst auch, das ist wahrscheinlich nicht mehr vom Verband jetzt, das Development-Team, ne?
Das ist jetzt, nein, das ist unser eigenes.
Euer eigenes. Und gleichzeitig geht ihr, glaube ich, auch noch in Schulen und lasst die Kinder da so spielerisch Tests fahren und schaut da, ist das wirklich so eine Talentfindungsgeschichte, oder hat das noch ein bisschen mehr Hintergrund?
Ja, das fußt vor allem darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Sponsoren halt auch drauf erpicht sind, irgendwie ein bisschen was, ich sag mal, für den Radsport im Allgemeinen in den Niederlanden zu tun. Und ohne Nachwuchsförderung, ohne die Kinder, die irgendwann mal mit dem Sport anfangen und dann von unten kommen und in die Nachwuchsklassen gehen, gibt es natürlich irgendwann auch keine Profis mehr. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, mit dann, ich sag mal, einer Pyramide, wo dann erst das Development-Team kommt und dann ganz oben drauf das Männerteam. Und da fängt es eigentlich im Endeffekt an der Basis an, dass wir halt da in die Schulen gehen und diese Events da veranstalten. Und dass dann hoffentlich irgendwann mal Leute, die da teilgenommen haben, die da Spaß am Radfahren gefunden haben, ins Development-Team kommen und dann vielleicht auch über diesen Weg dann Profi werden. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht.
Ja, sag mal was zu Maurice, unserem Ex-Praktikanten Ballerstedt. Kennst du ihn mittlerweile schon?
Maurice, Maurice und Michel habe ich beide nur ein einziges Mal gesehen bei der Mannschaftspräsentation und drei Worte gewechselt.
Ach, schade.
Maurice hat mir diese Woche eine Mail auf Englisch geschrieben, und dann habe ich ihm mit einem Smiley zurückgeschrieben, dass ich auch durchaus Deutsch spreche.
Er wollte einfach nur höflich sein.
Genau, er wollte einfach nur höflich sein.
Wollte angeben mit seinen Englisch-Skills.
Ja, die Jungs kenne ich leider noch nicht wirklich gut, weil, wie gesagt, also wir haben ja auch durchaus dieses Jahr schon Wettkämpfe gemacht ja, wo wir, was auch wirklich gut läuft und wichtig ist, wo wir die Jungs auch mit ein paar Mann von den Profis koppeln, wo wir als Mixteam am Start sind. Ja, die würde ich auch gerne machen, die Rennen, aber mittlerweile hat sich halt mein Aufgabenfeld da ein bisschen verändert, dass ich jetzt zum Beispiel die komplette Tourvorbereitung inklusive Höhentrainingslager und so weiter gemacht habe. Und dann ja, ist da dann leider nicht die Zeit, um auch noch mal mit Wagi auf zum Rennen zu gehen oder mit den Jungs mal im Trainingslager wirklich eine Runde Radfahren gehen zu können oder was auch immer.
Ja, man merkt ja eigentlich schon, ich glaube, macht dir gerade mehr Spaß mit den Profis unterwegs zu sein, sonst wäre das jetzt auch so eine Frage gewesen, ne? Würdest du lieber noch
Devo? Ja, das, Devo, sagen wir mal so, als ich beim Nachwuchsteam war, 2016, wo es dann darum ging, das war klar, Rabobank hört mit dem Sponsoring auf. Ich habe damals versucht, mit ein paar Bekannten irgendwie Sponsoren zu finden, um das weiterlaufen lassen zu können. Da bin ich da total drin aufgegangen und wollte eigentlich auch nicht zu den Profis. Ja, das ist im Endeffekt dann mehr oder weniger notgedrungen passiert, aber irgendwann ist zumindest, ja, ich weiß nicht, ob das Ziel von jedem sportlichen Leiter, aber natürlich auch mein Ziel gewesen, irgendwann mal dann auch als sportlicher Leiter zur Tour zu fahren oder irgendwann mal die Tour zu gewinnen. Das hat leider noch nicht ganz geklappt, aber naja, mittlerweile gehe ich halt auch total auf in dem Job, den ich jetzt habe, um wirklich die absoluten Topfahrer zu begleiten. Und ja, das werde ich mit Sicherheit auch jetzt da nicht so schnell wieder von abtreten, aber trotzdem, ja, hätte ich auch wirklich Bock drauf, mal irgendwie ein paar Rennen mit dem Nachwuchsteam zu machen. Nur leider, wie gesagt, ja, mit der Zeit ist das immer ein bisschen knapp.
Ja. Du warst ja jetzt eigentlich dann schon bei den letzten großen Ergebnissen, gerade von Primus, immer mit dabei, oder? Stimmt das? Letztes Jahr World, da warst du beim Giro auch schon mit?
Nee, beim Giro war ich nicht, ne. Nee.
Okay, aber bei der Vuelta letztes Jahr.
Bei der Vuelta letztes Jahr, ja. Und ja, und wir sind natürlich auch als Sport, wir haben insgesamt 7 sportliche Leiter, auch da sind wir als Team unterwegs. Ich bin da ein bisschen seit diesem Jahr sozusagen der als Chef angewiesen und mache auch meistens, wenn wir dann gemeinsam beim Rennen sind, dann bin ich halt derjenige, der die sportliche Vorbereitung macht. Und nichtsdestotrotz bei Tour waren wir zum Beispiel zu viert. Meine, dann machen wir die Vorbereitung, alle Entscheidungen treffen wir zusammen. Ich bin da halt derjenige, der am Mikrofon sitzt, sage ich mal, und im Rennen die Anweisungen gibt und die Rennfahrer einstellt und halt auch dann, wir können auch natürlich nicht mit allen 4 sportlichen Leiter die Trainingslager vorher begleiten zum Beispiel. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Baustein da drin, dass wir auch wirklich eine Beziehung aufbauen können und dass ich dann halt auch mal 2 Wochen mit dem Höhentrainingslager bin zum Beispiel.
Wir haben ja alle die Tour geschaut. Ich meine, es war ja für euch auch das erste Mal so, klar, ihr habt die Vuelta gehabt, den Giro vorher, aber die Tour ist ja irgendwie nochmal die Tour, ist was anderes und einen Toursieg einfahren zu wollen, ist irgendwie ein anderes Ziel, würde ich jetzt denken, ja, auch in der Vorbereitung und sicherlich auch, wie man das Team ausrichtet. Ihr hattet ja einfach ein krasses Team am Start. Ihr hattet ja natürlich auch mit Steven Großweig, der ausgefallen ist, wer noch? Noch ein Fahrrad, glaube ich, oder? Den ihr auswechseln musstet.
Das war der Einzige, der ausgefallen ist.
Okay, das ist der Einzige, der ausgefallen ist. Ja. Aber es ist einfach ein krasses Team, so hat so ein bisschen an Sky von vor ein paar Jahren erinnert. Also die Rolle habt ihr ja ganz gut übernommen. Ja. Und wie groß war ich dann so?
Nicht übernommen, abgenommen haben die.
Ja, aber wir haben es aber nicht zum Ende gebracht, das war das Problem.
Ja. Ja. Wie groß war da die Enttäuschung dann nach dem Zeitpunkt und auch der Schock? Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch weh tut, wahrscheinlich ein bisschen.
Tut durchaus auch immer noch weh, natürlich. Ich meine, im Endeffekt.
Aber das war halt einfach.
Du musst natürlich akzeptieren, dass du von einem Fahrer geschlagen worden bist, der an dem Tag einfach den besseren Tag hatte, einen ganz besonderen Tag hatte und das Zeitfahren ist natürlich ziemlich ehrlich, aber wir haben natürlich, wir haben 3 Wochen darauf hingearbeitet, wir haben im Endeffekt die ganze Corona-Krise über uns auf die Tour vorbereitet, haben Gegner analysiert, haben alle möglichen Szenarios analysiert und für uns war immer klar, wir müssen das Zeitfahren, Planche de Belleville, das ist entscheidend, wir müssen dahin kommen, entweder mit einem Vorsprung, wo wir uns sicher sind, dass der reicht, oder mit einem Rückstand, ich sage jetzt mal eine halbe Minute Rückstand auf Quintana, wäre jetzt auch noch eine Situation gewesen, in der wir uns relativ sicher gewesen wären, dass wir mit Primoz die Tour gewinnen können. Naja, und eine Minute Vorsprung auf Pogacar gehörte eigentlich auch zu den Szenarien, in denen wir uns ziemlich sicher waren, dass wir die Tour gewinnen werden. Und von daher ja, war es auch nicht so, dass wir jetzt in den Tagen vorher dachten, wir müssen jetzt mit aller Macht irgendwie noch versuchen, an dieser Situation noch was zu ändern, noch mehr Vorsprung rauszufahren, was auch immer. Wir waren schon relativ naja, zuversichtlich, dass wir das so nach Hause schaukeln können. Und desto, desto heftiger war natürlich der Schock, als es an dem Tag nicht geklappt hat.
Wird das, was daran ändern, wie ihr zukünftig die Rennfahrt, das, was da passiert ist? Also ich meine, was ich ja, jetzt auch krass finde, ist ja, also schon im Vergleich zu den letzten Jahren, da war es ja wirklich kalkulierbar. Ne? Da hat so eine Minute halt gereicht, weil du wusstest, die kennst die Rennfahrer und die sind zu dem und dem möglich. Ja, mittlerweile hast du halt so krasse Talente, so ein Remco, dann so ein Tadej Pogacar, die hauen halt einfach so Dinger raus, wo du halt fragst, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und das wird ja jetzt tendenziell eher nicht weniger. Ihr arbeitet ja auch mit eurem Devo-Team daran, weiter solche Leute irgendwie hervorzubringen. Man baut von Art. Der kann irgendwie auch alles, ja. Berg hoch, Berg runter, Zeitfahren, Sprint. Also es ist
Naja, ich meine, natürlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt die Tour nochmal fahren würden, dann würden wir mit Sicherheit das eine oder andere taktisch anders machen, weil dann würden wir im Vorhinein wissen, eine Minute Vorsprung an der, vor der Planche de Belleville wird nicht ausreichen. Ne? Aber zurückblickend ist es halt, haben wir halt eine beinahe perfekte Tour gefahren. Und dann war natürlich die Enttäuschung besonders groß, dass es dann nicht geklappt hat. Und klar, wenn das jetzt der Standard wird, dass Pogacar in einem Zeitfahren oder an einer einzelnen Bergankunft oder was auch immer so einen Vorsprung auf den Rest rausfahren kann, dann ist die einzige Möglichkeit, ihn mit anderen Mitteln auf anderen Wegen zu schlagen. Und vor der Tour war jetzt nicht so sehr mit Bezug auf Pogacar, mehr mit Auge auf die eventuelle Dreifachspitze von Thomas Froome und Bernal, ja auch unsere Taktik, dass wir mit mehreren Leadern zur Tour fahren müssen, mehrere Optionen haben müssen. Mhm. Das ist dann durch den Sturz von Steven und dadurch, dass Dumoulin halt doch noch nicht ganz so weit war, wie wir uns erhofft hatten und dann relativ früh Zeit verloren hat, war das nicht möglich. Und dadurch konnte natürlich Pogacar sich auch einfach auf das Hinterrad von Roglic konzentrieren. Und dann ist es natürlich schwierig, so jemanden abzuhängen, weil jede Situation, die für Pogacar schlecht war, die war natürlich für uns, für Primoz auch schlecht und hat natürlich dafür gesorgt, dass wir dann im gelben Trikot das Heft in der Hand genommen haben.
Was habt ihr jetzt im Nachhinein, so habt ihr da, oder was denkst du, woran hat es gelegen? So, ne?
Frage kennt man. Ja, es hat daran gelegen, dass da jemand am entscheidenden Tag eine mega Leistung rausgehauen hat, die wir an dem Tag nicht matchen konnten. Und das ist bitter, aber das müssen wir insoweit akzeptieren. Es war ja jetzt auch nicht so, dass Pogacar 3 Wochen lang schlecht war und auf einmal da vorangeprescht ist.
Aber Primoz hatte da auch eigentlich keinen schlechten Tag, oder?
Also er hatte da keinen Megatag, aber hatte eigentlich einen ganz normal guten Tag. Nur irgendwann, wir hatten auch abgesprochen, dass ich ihn über die Zeitabstände informiere und irgendwann ist ja mal am letzten Berg, als ich ihm dann auch sagen musste, Pogacar ist jetzt in der Gesamtwertung an dir vorbei. Also wenn du jetzt hier nicht noch total einen raushauen kannst, dann wird's schwierig. Ist er natürlich zum Ende hin ein ganz kleines bisschen eingebrochen, aber das ändert nichts daran, dass er eigentlich ein ziemlich gutes Zeitfahren gefahren ist. Er ist auch noch Fünfter geworden. Ja, das war eben nicht so, dass er irgendwie 45. geworden ist und dadurch verloren hat. Nur, Tadej war an dem Tag so viel besser als der Rest, dass ja selbst die Leistung von Dumoulin, der Zweiter geworden ist, nicht gereicht hätte, um die Tour zu gewinnen für Primoz. Ja.
Aber das mal ganz kurz, aber der Helm, den er aufhatte, ne? Hat er den richtig aufgehabt? Ich weiß nicht, ob du die Bilder mal gesehen hast, aber da hat sich ja hinterher auch so die ganze Radsportwelt gefragt, was hat denn der da mit dem Helm gemacht? Weil der sah so aus, wenn er oben nur so auf den Kopf aufliegen würde, so hier.
Das ist ein neuer Helm von Laser, der eigentlich mit Visier gefahren wird. Und aber wegen dem Gewicht so geil los, und Mann. Wegen mehr Lüftung haben wir die Jungs angewiesen, dann beim Radwechsel den Helm, das Visier abzumachen. Das ist halt aufgeklickt und danach sah das relativ bescheuert aus, aber es war durchaus der richtige Helm.
Okay, krass. Ja, aber wenn du sagst, du bist jetzt hinten dran gefahren und ihr habt vorher abgesprochen, ihm genau zu sagen, hast du da nicht überlegt, so jetzt muss ich bluffen, jetzt muss ich ihm sagen, oh, er ist super drauf oder so, oder? Ich meine, du kennst ihn ja wahrscheinlich so gut, dass du dann genau weißt, dem kann ich jetzt die Wahrheit sagen oder nicht.
Ja, das Problem ist ja nur, dass natürlich, das sind auch Fragen, die ich mir natürlich stelle, was hätte ich an dem Tag im Auto noch anders machen können? Sagen wir mal so, auf die Situation, wie sie dann entstanden ist, habe ich mich auch nicht wirklich vorbereitet, wollte ich mich natürlich auch nicht vorbereiten, weil ich will natürlich als Coach auch 100% davon überzeugt sein, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich Primoz jetzt gesagt hätte, er fährt hier um Sieg und er ist der Beste und er hat einen super Tag, ich meine, das habe ich ihm durchaus gesagt, aber wenn ich ihm jetzt wirklich nicht die Wahrheit gesagt hätte über die Zeitabstände, dann wäre er ins Ziel gekommen, möglicherweise, wenn er es nicht trotzdem von außen gemerkt hätte, mit der Idee, er hat jetzt die Tour gewonnen und dann hätte ihm einer erzählt, du hast aber jetzt 30 Sekunden, mit 30 Sekunden die Tour verloren. Mhm. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich dann auch mein letzter Tag als sportlicher Leiter gewesen, ne? Okay. Oder zumindest mein letzter Tag, an dem Primoz Roglic mir vertraut. Von daher ist das schwierig, durch auch was, ja, wo ich viel drüber nachdenke, was wir mit Sicherheit auch im Nachgang im Winter nochmal ganz, ganz gut analysieren werden. Aber unsere Analyse war halt, selbst mit einem Megatag hätte Primoz an dem Tag gegen den Pogacar wahrscheinlich die Tour nicht gewonnen in der Konstellation. Und hätte ich jetzt geblufft, hätte irgendwie versucht, ihn, ich sag mal, zu noch irgendwie auf andere Art und Weise anzutreiben, dann wäre halt hätte er ein Ziel erfahren, dass er die Tour nicht gewinnt. Ja. Und so hat er es halt, ich sag mal, schon ein paar Kilometer vorher erfahren. Frage ist eine schwierige Frage. Wer die Antwort hat, kann sich gerne bei mir melden. Aber
ja, ich wollte
dass
eher
beide
nur wissen,
Varianten nicht so gut gewesen wären.
Ich wollte jetzt nee, nur eher wissen, wie das Rennen, so ne? In dem, was deine Gedanken dann so in dem Auto waren. Ne? Also ich kann
ja,
das
war schon ganz schön scheiße.
Vorstellen.
Da kommt natürlich auch noch zu, dass da das Internet hat nicht funktioniert, das Telefon hat nicht funktioniert, der Fernseher hat natürlich nur alle 5 Minuten mal irgendwie ein Bild gegeben, wo es dann wirklich am Berg so war, dass dann haben sie es immer eingeblendet in grün, anfangs noch in grün, wie viel Vorsprung da noch ist. Und dann waren das irgendwie noch 10 Sekunden und das nächste Bild, was wir gesehen haben, gefühlt 500 Meter später, waren es 20 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement. Und
ja,
die Informationen
falsch, ja.
Kamen halt ansonsten von außen gar nicht rein. Und das war halt schon dann ein ganz schöner Schock, als wir auf einmal gemerkt haben, jetzt geht's aber völlig in die verkehrte Richtung. Im Endeffekt war es natürlich schon am Fuß vom Berg, war, glaube ich, der Vorsprung von 57 Sekunden, waren, glaube ich, 42 schon aufgebraucht. Ne? Dann weißt du schon, es wird schon sehr, sehr schwer. Und war kein schöner Tag im Auto jedenfalls.
War ja tatsächlich nicht nur, jetzt mal weg von dem schlimmen Ende, deswegen eine verrückte Tour für euch, sondern kurze Frage, wie sehr sind euch die Kommissäre von der UCI auf den Sack gegangen während der Tour de France? Wir haben euch in einer der letzten Folgen nämlich mal so einen Überblick über die Strafenrangliste gegeben und es ist ja unfassbar, ihr seid ja für jeden für Scheiß habt ihr eine Strafe.
Ne? Ja. Das stimmt. Ja, naja, gut, im Endeffekt, das Problem ist da so ein bisschen, dass man hat ja keine Handhabe, man kann einfach nur alles akzeptieren und da hat mit Sicherheit das ein oder andere Mal sehr viel Fingerspitzengefühl gefehlt. Aber gut, auch das müssen die UCI-Kommissäre selber wissen, ist halt einfach, dass man, wenn man beim Rennen eine Strafe aufgebrummt kriegt, hat man nicht die kleinste Handhabe, sich da irgendwie für zu rechtfertigen, dagegen anzugehen, was auch immer. Da kann man nur sagen, ja, okay, wenn ihr meint, dann ist das jetzt so und muss das dann halt einfach akzeptieren.
Ja, was ich hart finde, vorhin gerade, ich weiß gar nicht, Marijn Zeemann, ich meine, du weißt da mehr als wir alle, musst du jetzt, wenn du nicht drüber reden willst, auch nicht drüber reden, aber ich fand das halt auch krass. Also, keine Ahnung, was da passiert ist, tatsächlich, so, man hat ja nur wilde Geschichten gehört.
Ja, und das ist halt, natürlich wird auch alles irgendwie bis ins kleinste Detail auseinandergenommen in Natur, aber da, ja, denke ich persönlich natürlich auch, ich kenne Marijn gut, ein super Kerl und er ist ein bisschen laut geworden, weil er es total unangebracht fand, dass jetzt da ein jemand von der UCI einfach mal nach der Bergankunft das Rad von Primoz Roglic auseinandernimmt und dann auch noch dabei die Kurbel mit dem Powermeter kaputt macht. Ist er ein bisschen laut geworden, er hat niemanden angegriffen, was auch teilweise kolportiert worden ist, war nicht richtig, dass er dafür bestraft wird, okay, und dass man ihn dann direkt aus dem Rennen ausscheiden lässt, finde ich extrem überzogen, aber gut, auch da hat die UCI das letzte Wort und die alleinige Herrschaft und das ist halt so beschlossen worden.
Mich würde mal interessieren, wie du Wout van Aert so siehst. Also ich meine, erstmal, wer war da federführend, ihn ins Team zu holen? Also von welchen Initiative ging es aus? Musste auch wahrscheinlich aus dem Vertrag rausgekauft werden irgendwie, oder? War ja auch so ein bisschen
Hickhack. Ja, die Details davon kenne ich nicht. Wout ist im Endeffekt vor allem bei uns im Team, weil er schon seit Jahren von Marc Lamberts, von unserem Trainer, trainiert wird, auch bevor er bei uns im Team fuhr. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass Wout gerne zu uns kommen wollte, dass die Kontakte da geknüpft worden sind. Und im Endeffekt hat er natürlich erstmal Modalitäten mit seinem alten Team klären müssen, was natürlich sehr, sehr unglücklich verlaufen ist. Aber ich glaube, ja, ich kenne Wout jetzt seit 2 Jahren, ein super Kerl, super Rennfahrer, ein super Leader, aber wie man in der Tour sieht, auch ein mega toller Helfer, der sich auch für seine Teamkollegen komplett verausgaben kann und schon ein sehr, sehr beeindruckender Rennfahrer, aber einfach auch ein super Typ, der halt jetzt nicht irgendwie so der klassische Leader ist, der niemanden anders um sich rumduldet und der war zum Beispiel in der Tour mehr als dankbar, dass wir ihm 2-mal ermöglicht haben, eine Etappe zu gewinnen und andere hätten wahrscheinlich gesagt, hier, wenn in der Form, wenn ihr mir hier nicht die Chance gibt, um 7 zu gewinnen, dann werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall das Team wechseln.
Seid ihr selbst überrascht von dem, was er in der Lage ist zu leisten? Also jetzt, okay, Sprint, oder okay, Zeitfahren, aber am Berg.
Die also, Frage würde ich noch ein bisschen abändern, Paul. Und also wusstet ihr vor dem Tour-Trainingslager schon, dass er so gut bergauf fährt? Weil da hat er ja auch schon eigentlich eure Bergfahrer
so ein bisschen Maß genommen.
Das ging zumindest das Gerücht rum.
Ja, dass er auch extrem gut bergauf fährt. Ich denke, wenn man Strade Bianchi auf dem Podium beenden kann, was er schon 2-mal gemacht hatte vor diesem Sommer, das ist wirklich ein Rennen, das jedenfalls meiner Meinung nach nicht mit Mailand Sanremo oder der Flandern-Rundfahrt vergleichen kannst. Da geht's schon richtig berghoch. Und da sind schon vor allem Bergfahrer, die da auch vorne mit rumfahren. Und wie gesagt, in besagtem Trainingslager war es natürlich wirklich so, dass Wout da auch einfach, trotzdem er einige Kilo mehr auf die Waage bringt als unsere leichten Kletterer, da wirklich gut mithalten konnte und auch bei den Intervallen im Endeffekt dann genauso weit kommt auf 2 Minuten oder auf 5 Minuten oder was auch immer wie unsere Bergfahrer berghoch. War schon klar, dass er auch berghoch nochmal einen extremen Sprung gemacht hat, ne, dass er so stark ist, dass haben wir eigentlich zum ersten Mal in der Dauphiné dann erleben dürfen, ne, wo er wirklich berghoch extrem gut war, vor allem am allerletzten Tag, da hat er, glaube ich, am ersten Berg das komplette Feld auseinandergefahren, weil es halt ging, weil wir keinen Leader mehr dabei hatten und einfach mal gesagt haben, Jungs, wenn ihr Lust habt, dann fahrt heute nochmal auf Etappensieg. Und was er in der Tour geleistet hat, ist natürlich grandios. Ne? Ich denke, wenn man als Leader, der die Tour gewinnen will, einen Helfer mit zur Tour nehmen dürfte, na, dann würde ich Wout van Aert mitnehmen, weil der kann dir überall helfen, auf der flachen, auf der Windkante, im Sprint, berghoch, egal wo. Im Mannschaftszeitfahren, wenn du dann 2 Jahre Zeitfahren machen musst, dann ist das auch nicht so schlecht. Also einfach ein extrem kompletter Rennfahrer.
Wenn er jetzt
und ein super Typ.
Und wenn jetzt alle Jungs die Datei direkt hochladen müssen in die Foodcoach-App, dann hat Wout van Aert ja wahrscheinlich überall ein paar Kalorien mehr zu verdrücken. Ja. Kommt er früher zum Essen oder bleibt er länger?
Er ist schneller.
Okay.
Aber unterstützt ihr von eurer Seite aus eigentlich auch dann die Aktivität im Cross weiter oder ist das, dass ihr auch sagt, okay, wir müssen da tendenziell irgendwann auch mal von weggehen, wenn du halt wirklich konstant Flandern irgendwie gewinnen willst, Roubaix, Sanremo, jetzt nicht
ja,
in so einem
verrückten Jahr. Ich glaube, dass Wout und Mathieu van der Poel im Moment sehr, sehr gut zeigen, dass man das ziemlich gut kombinieren kann. Und natürlich wird Wout weiterhin ein sehr eingeschränktes Cross-Programm fahren und nicht jetzt die komplette Cross-Saison bestreiten. Aber zum einen ist das immer noch so eine große Leidenschaft von ihm, die wir mit Sicherheit nicht nehmen werden. Und zum anderen denke ich, zumindest für die beiden Jungs einfach auch eine extrem gute Vorbereitung. Und ich denke, im Februar, März sind sie die besten Klassikerfahrer. Letzten Sonntag waren sie auch wieder die besten. Also ich sehe im Moment nicht, dass man irgendwann sagen muss, hier, das wird jetzt aber zu viel mit auch noch Crossrennen fahren. Natürlich, wenn jetzt die Cross-Saison, wenn Wout wird jetzt nicht eine Woche nach der Flandern-Rundfahrt sein erstes Crossrennen bestreiten. Ich will jedenfalls nicht so insoweit ich das weiß. Aber er wird mit Sicherheit Crossrennen fahren diesen Winter. Zumindest ist das mein Stand der Information.
Aber ändert das auch eure Perspektive darauf, dass ihr Talente in anderen Radsportarten sucht? Also Mountainbike, Cross, keine Ahnung, schieß mich drauf, was nicht alles gibt, BMX. Gibt ja auch einige Rennfahrer mit BMX
im Hintergrund. Die beiden Jungs aus, da aus dem Devo-Team sind ja Mountainbiker, ne?
Genau, Mick und Tim van Dijke, zwei.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Zwei Mountainbiker im Team sind auch durchaus auf der Suche, würden auch einen guten Läufer oder einen langen Läufer oder was auch immer nehmen, der irgendwann mal aufs Rad umsteigt. Also ich denke, dass das durchaus auch möglich ist, da quer einzusteigen. Ich meine, Primoz Roglic hat es auch gezeigt, natürlich, dass das geht. Man braucht natürlich auch Erfahrung auf dem Rad. Ne? Man kann nicht einfach direkt mal umsteigen. Aber ich denke, dass Quereinsteiger durchaus interessant ist. Ne? Wir haben jetzt hier in Deutschland Ben Zwiehoff, der jetzt zu Bora geht, mit dem wir auch durchaus im Gespräch waren. Wird interessant sein, wie so jemand sich dann bei den Profis zurechtfindet.
Da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Mhm. Ich würde... Eigentlich hätte ich jetzt gerne viel mehr noch von dir und deiner Karriere als aktiver Fahrer gehört. Das ist ja so...
Wenn es sein muss.
Das war so, zumindest mal in meiner Jugendzeit, warst du auf jeden Fall so einer der Fahrer, den man so ja immer so als Vorbild bei den Profis schon hatte, ein deutscher Profi. Ich glaube, du warst ja bei jedem deutschen Etappenrennen mindestens unter den Top 10 auch in der Gesamtwertung. Das hatte ich noch so in Erinnerung. Oder?
Ab und zu, ja, das stimmt schon.
Und da hätte ich gerne noch mal so ein bisschen erzählt bekommen, so wie das bei dir war. Wir haben jetzt eben schon die ersten Stationen hier vor Rabobank, oder die eine Station war dann halt noch Kontinentale Dortmund. Wie bist du damals Profi geworden oder warum und wie bist du dann zu Rabobank gekommen? Weißt du das?
Zum einen habe ich sehr, sehr spät erst mit dem Radfahren angefangen, mit 15. Okay. War als Jugendlicher immer ziemlich übergewichtig und habe dann irgendwann mal aus eigenem Antrieb Diät gemacht und abgenommen in Sommerferien. Und danach war so meine Idee, ich muss jetzt irgendeinen Ausdauersport anfangen, weil ich nicht wieder dick werden will. Und so bin ich irgendwie damals beim HRC Hannover beim Radfahren gelandet und habe das relativ schnell auch wirklich dann sehr seriös betrieben und habe, glaube ich, in meinem ersten Jahr bei den Junioren schon knapp 20.000 Kilometer gefahren und war dann halt nach der Juniorenzeit bin ich ein Jahr über Bekannte zum RC Charlottenburg Berlin gegangen als erstes Jahr bei den Amateuren und bin von da aus dann zu Olympia Dortmund, was dann als Profiteam die Kontinentale sich da weiterentwickelt hat und von da aus dann 99 über Kontakte mit Christian Baumann, der mittlerweile auch noch Manager ist von etlichen deutschen Fahrern, dem ich auch immer noch viel Kontakt habe, bin ich zu Rabobank gekommen und da bin ich dann geblieben.
Würde mich noch interessieren, so, oder wir machen das ja eigentlich mit jedem Fahrer, also wir haben so ein bisschen so ein Fahrer-Bingo, nennen wir das. Können wir jetzt eigentlich dann noch mit weitermachen. Jetzt warst du 14 Jahre in dem einen Team. Wer war dann so dein liebster Teamkollege in der Zeit?
Na, ich war die letzten Jahre immer, und da habe ich natürlich immer jetzt noch viel Kontakt mit der Zimmerkollege, die rechte Hand von Robert Gesing. Ja, mit dem habe ich auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt. War natürlich auch eine Umstellung, um dann, ich sag mal, vom Teamkollegen, vom Helfer, der sich jeden Tag nur für dich das Bein ausreißt, dann irgendwann der sportliche Leiter, der Chef zu sein, der dir dann sagt, ich sag mal, der Robert dann sagen muss, was er zu tun und zu lassen hat und für wen er sich jetzt ins Zeug legen muss. Aber wir sind immer noch befreundet, von daher ist das ein gutes Zeichen. Und ich denke mal, mit Robert verbindet mich eigentlich aus dieser ganzen Karriere ja am meisten.
Wie war Oscar Freire? Das war früher mein Lieblingsradfahrer.
Ja, meine auch. Auch.
Ein geiler Typ. Oscar ist einfach ein super, super Typ. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mich angeguckt, hat gesagt, da war ich schon, glaube ich, 3 Jahre bei Jumbo Visma, haben wir gerade mit Primoz Roglic die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Dann kam Oscar ins Hotel, hat gesagt, oh, you? I didn't know you were working in the team. I didn't know you were working in cycling. Aber ja, schon total lockerer, lustiger Typ, der einfach ja mit Talent gesegnet war, da nie wirklich viel, ich glaube, das ist wirklich der einzige Rennfahrer, dem ich wirklich glaube, dass er da nie viel für getan hat. Er kokettierte da auch immer ein bisschen mit natürlich, aber es war wirklich so, wenn der im Winter ins Trainingslager kam, dann war er wirklich völlig außer Form und nach dem ersten Ruhetag, sage ich mal, nach 3 Trainingstagen und einem Ruhetag, hat er uns alle abgehängt und das war schon sehr beeindruckend.
Sowas geht ja heute gar nicht mehr, ne? Also, so,
ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber
Talente, ich meine, ja. Jetzt so ein Roglic oder ein Pogacar oder wer auch immer, ein Hirschi, es gibt ja, die Supertalente gibt es ja heute oder gab es früher, glaube ich, auch schon, nur da heute alles so streng überwacht auch ist oder so, da ist sowas ja gar nicht mehr möglich, dass man irgendwie in Dezember oder Januar Teamtrainingslager kommt, ohne so, sag ich mal, sein Soll erfüllt zu haben.
Also nee, das glaube ich gut, weiß ich nicht genau, aber ich glaube auch, dass es einfach, dass wir jetzt da auch so viel weiter sind, dass wahrscheinlich auch Oscar Freire mit der Herangehensweise kein Mailand San Remo mehr gewinnen würde, aber ja, ich weiß es nicht. Es war einfach ein besonderes Talent und es ist natürlich, ich meine, auch sich jeden Tag 6 Stunden dafür zu quälen, ist natürlich auch ein Talent, was nicht jeder kann. Und mit doppelt so viel Training wäre Oscar Freire wahrscheinlich kein besserer Rennfahrer geworden.
Meinst du nicht?
Das glaube ich nicht unbedingt.
Okay, meinst du, er war natürlich auch häufig verletzt und
ich glaube, dass das wirklich auch jemand war, der vom Kopf wirklich nicht ein ganzes Jahr über jeden Tag ganz akribisch sich auf seine Ziele konzentrieren konnte und denke, dass er das Beste draus gemacht hat und dann hat er viele schöne Rennen gewonnen.
Aber ich finde, einen interessanten Punkt, den du gesagt hast, auch wichtigen, dass sich quälen können oder halt sich auch sich zu dem Punkt zu bringen, eigentlich das Training durchziehen zu müssen und auch zu wollen, auch genauso wichtig ist, auch ein Talent ist. Ne? So, weil viele denken ja immer, das rein Körperliche, also die Leistungsfähigkeit ist das Talent, aber wenn du halt nicht gewählt bist, ja, oder halt auch nicht kannst, mental dich so zu quälen im Training und dich manchmal auch vielleicht über den Punkt zu bringen, dann wirst du halt, ich glaube, heutzutage wirklich nicht mehr auf das Niveau kommen, um in der World Tour mitfahren zu können, um vielleicht überhaupt World Tour Profi zu werden. Ich meine, man sieht das ja bei euch im Devo-Team, ey, was da für Jungs, was da für Talent unterwegs ist. Wenn ich überlege, dass jetzt jemand, der vielleicht in einem ganz normalen Bundesliga-Team fährt in Deutschland, also früher der Weg war ja schon weit, um Profi zu werden, aber der ist auf jeden Fall jetzt durch diese ganze Struktur auch im Nachwuchsbereich, gerade mit den U23 Devo-Teams, er ist ja so in die Weite gerückt, das Ziel, über so einen herkömmlichen, soliden Weg da irgendwie an die Spitze zu kommen, ja.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall weil schwieriger, aber ich denke auch, dass man Talent ist auch was mich betrifft, nicht nur, ne, dass man irgendwie ohne Training die größten Leistungen bringen kann, sondern genau wie du sagst, Talent ist halt auch, dass man das Training jeden Tag absolvieren kann und wenn ich zum Beispiel bei uns ins Team gucke, haben wir natürlich mit Primoz Roglic und Steven Kreisweig Leute, die sich wirklich das ganze Jahr über ganz akribisch auf die Höhepunkte vorbereiten können, die wie gesagt jedes Gramm von ihrem Essen abwiegen, die sich wirklich 100% auf ihren Sport konzentrieren und auch das ist ein Talent, das kann nicht jeder und das kann auch nicht jeder bei uns im Team und das müssen wir auch akzeptieren als sportliche Leiter das oder als Coaches, als Trainer, dass wir nicht von jedem verlangen können, dass er sich so 100% auf den Sport konzentrieren kann, wie Steven Kreisweig das kann zum Beispiel.
Gut, Fahrer-Bingo die zweite. Wer war der nervigste Teamkollege? Auf wen hättest du verzichten können?
Ja, oder Fahrer im Feld. Jetzt aber, du darfst nicht Niki Terpstra sagen, was so bis jetzt 50% der Leute gesagt
haben. ich konnte eigentlich mit jedem immer relativ gut abgeben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich mit jedem im Feld angelegt hat. Muss ich überlegen, nervige Fahrer im Feld. Fällt mir so spontan jetzt keiner ein, wo ich sage, ja, das ist der absolute Blödmann, Arschloch, wie auch immer.
Echt?
Schwierig. Schwierig.
Echt?
Ich bin ein lieber Kerl und wenn man den Leuten nett begegnet, dann sind sie meist auch nicht ganz blöd, wenn sie dir zurückbegegnen.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass gar nicht so viele Leute immer vor dir gefahren sind, weil du eher im vorderen Teil vom Feld
immer alleine, war. Entweder vorne oder hinten. Genau.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich hätte noch Fragen, noch jetzt an dein Fahrraddasein und auch als sportlicher Leiter, nämlich die Lieblingsrennen und die Rennen, auf die du am wenigsten Bock hast, jeweils als Fahrer und als sportlicher Leiter.
Als Fahrer, naja, die Tour, sage ich jetzt mal, die steht irgendwie so ein bisschen über allem. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Hassliebe, aber sowohl als Fahrer als auch sportlicher Leiter ist das natürlich das Ziel, wo man immer hin muss. Ich glaube, als Fahrer war es wirklich so, dass man sich 3 Wochen lang gequält hat und wenn ich dann am Champs-Élysées nach dem Rennen, allerdings nicht während des Rennens, da dann fertig war und früher muss man immer so eine Ehrenrunde fahren, dann hat man direkt gedacht, oh, nächstes Jahr wieder, weil das war so geil. Das hat man die 3 Wochen davor, habe ich das selten gedacht. Aber das ist natürlich so ein bisschen das wichtigste Rennen. Ansonsten als Fahrer bin ich immer sehr, sehr gerne die Kalifornien-Rundfahrt gefahren zum Beispiel. So ein bisschen, ich sag mal, so ein kleines bisschen exotisch, war mal halt im anderen Land, war alles ein bisschen lockerer. Ja, gehasst. Ich war jemand, der überhaupt nicht mit der Windkante gut zurechtgekommen ist, weil ich mich nicht so gut durchsetzen konnte im Feld und da halt auch nicht für gebaut worden bin.
Zu nett vielleicht auch.
Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Classic Haribo in Frankreich, da kann ich mich mal dran erinnern, dass ich wirklich, ich glaube, Kilometer null, weil ich unbedingt musste, noch schnell pinkeln gegangen bin und dann war ich nach 150 Meter auf der Windkante abgehängt. Das war so mein Hassrennen, wenn du so willst.
Ist uns allen schon mal passiert.
Genau.
Also mir zumindest.
Als sportlicher Leiter muss ich sagen, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt, die hatte ich als Rennfahrer auch nicht gemacht, die Klassiker gemacht und habe da auch direkt eine Liebe zu entwickeln, also sowohl Flandern als auch Roubaix, die ganzen Rennen, das ist echt super toll, diese ganze Atmosphäre da in Frankreich und vor allem in Belgien. Als ich das erste Mal auf die Strecke von der Flandern-Rundfahrt gekommen bin oder mir das erste Mal auf Veloviewer die Strecke angeguckt habe und nur irgendwie Wege gesehen habe, die sich 20 Mal gekreuzt haben, habe ich gedacht, da brauchst du ja 5 Jahre, bis du jetzt erstmal irgendwie das im Kopf hast, wie die Streckenführung hier ist. Aber da bin ich da 2 Mal mit dem Fahrrad lang gefahren, habe mir das eingeprägt und war dann, glaube ich, sagen zu können, bei meiner allerersten Flandern-Rundfahrt waren die Jungs bestens informiert. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber sie wussten auf jeden Fall jedes Mal genau, wo sie lang mussten und wie weit es vom einen Berg zum nächsten ist und wo sie vorne sein müssen und wo sie sich ein bisschen zurückhalten konnten. Und das sind einfach auch tolle Rennen. Und tendenziell bin ich eher jemand für die Rundfahrten, gerade für die großen Rundfahrten. Das hat mir jetzt als Fahrer am meisten gelegen und das mache ich als sportlicher Leiter gerne, aber als sportlicher Leiter kann ich wenig Rennen jetzt sagen, dass ich sage, die muss ich nicht machen, die finde ich nicht schön. Vielleicht die Tour of Guangxi in China, bin ich 2-mal gewesen, war nett, aber da dürfen meine Kollegen jetzt hinfahren.
Gut, hast du eine Erinnerung, ein Besenwagenerlebnis, bevor der Fahrt in diesem Besenwagen?
Ganz ehrlich, ich hab wenig im Besenwagen gesessen in meinem Leben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, vielleicht war das einzige Mal, wahrscheinlich nicht, dass ich im Besenwagen gesessen habe, aber mein größtes Erlebnis war, dass ich bei meinem allerersten Köln-Schuldfrechen, ich glaube, das war 1992 oder so, bei 5 Grad im strömenden Regen irgendwann gestürzt bin und dann irgendwann da haben sie damals Busse eingesetzt hinter dem Juniorenfeld als Besenwagen. Im Besenwagen gesessen habe und dann die Wärmecreme, die ich mir auf die Beine geschmiert hatte, so langsam anfing zu arbeiten und auch so ein bisschen in meine Wunden reinlief. Und das war nicht so ein schönes Erlebnis. Da habe ich wahrscheinlich mir geschworen, nie wieder in meinem Leben im Besenwagen zu sitzen. Wobei das sehr wahrscheinlich nicht wahr ist. Ich kann mich nur nicht mehr genau daran erinnern.
Aber auch, ich war gerade vorher, als du gesagt hast, Junioren, ich dachte gerade echt, du bist, wann war das, 1992, 95?
92 war das.
92, dass du schon bei den Männern gefahren bist.
Nein, nein, gut, nein, noch gerade nicht.
Aber krass, Mann. Ey, da war ich halt 6 Jahre alt. Da bist du halt schon Juniorenrennen gefahren.
Ja, bisschen älter als wir ist er.
Aber ich bin mit Krischer ja auch noch zusammengefahren. Wir haben auch in Hannover auch abends mal zusammen trainiert, als ich bei Heinz von Heiden gefahren bin. Deswegen ist es halt, fühlt sich gar nicht so lange her an. Ich weiß halt noch, dass du mal bei der Regio-Tour einen Zeitfahren gewonnen hast, worüber ich sehr verwundert war.
2009, glaube ich. Ja.
Genau, das war, 2009. Glaub
ich, mein letzter Sieg bei den Profis. Ja.
Ja. Ja, gut. Habt ihr noch was, Jungs?
Nö, ich bin soweit durch.
Ja. Ich noch eine Frage habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Grisha stellen soll oder vielleicht mal an ihn selbst. Warum hat Toni Martin keine Brille mehr an beim Radfahren?
Da muss sie selber fragen.
Ja.
Viel Kontakt mit Toni, aber warum er keine Brille auf hat beim Radfahren oder nicht mehr, das
kann die ganze Tour, glaube ich, ohne Brille gefahren.
Kann er besser gucken.
Ihr seid ja heute beim Giro ausgestiegen mit der ganzen Mannschaft, weil nur Steven Kreuzweig, oder? Positiv war?
Nein, die ganze Mannschaft. Ja, weil Steven Kreuzweig positiv
war. Genau. Also erstmal, ich meine, Sunweb ist noch drin, die hatten auch einen Fahrer, Michael Matthews, der positiv auf Covid-19 war. Krasser Schritt. Also ich meine, Steven war ja auf Platz 2 der Gesamtwertung. Also er musste raus, glaube ich. 2 oder 3 Gesamtwertung.
Nee. 11. war er jetzt. Hat er ein bisschen Zeit verloren am letzten Tag vor dem Ruhetag. Aber war durchaus sehr aussichtsreich für die Gesamtwertung. Aber gut, Steven stand natürlich außer Frage. Der musste sowieso nach Hause. Ne? Und ich nehme an, dass das deine Frage ist. Die Entscheidung, die muss natürlich dann im Endeffekt unser Management treffen. Und wir haben jetzt in dem Fall beschlossen, dass wir in keinster Weise weder den Fortgang des Rennens noch die Gesundheit unserer Fahrer, unseres Staffs gefährden wollen und haben uns deswegen entschieden, nach Hause zu fahren. Schwierige Entscheidung. Am Samstag geht es zur Vuelta, Dienstag geht es da los. Dann sind wir im Endeffekt in derselben Situation, derselben Ausgangslage jedenfalls wieder. Ich kann nur von der Tour de France her sagen, dass eigentlich die Idee mit den Team-Bubbles die isoliert zu halten von jeglichen Außeneinflüssen, sage ich jetzt mal, eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das in einer Vuelta gut funktioniert. Beim Giro ist es natürlich so, dass, glaube ich, jetzt mittlerweile 11 Leute aus diesem internen Race-Bubble positiv getestet worden sind. Und das war jetzt, zumindest meiner Information nach, gemeinsam mit dem positiven Test, den wir selbst in unserem eigenen Team dann hatten mit Steven, der Grund dafür, dass wir gesagt haben, okay, dann werden wir das Rennen hier an diesem Punkt beenden für uns.
Ja, weil man hat ja ein Fahrer von euch, ich weiß gar nicht, wer es war, hat sich ja auch negativ in der Presse geäußert, da gegenüber, dass die Hotels auf jeden Fall nicht die Maßnahmen, es nicht so strikt gesehen haben, wie es vielleicht zum Beispiel bei der Tour der Fall war. Ich habe so von außen ein bisschen das Gefühl, dass bei der Tour dieser Druck, dass man wusste, wenn 2 positiv sind oder 3 oder keine Ahnung wie viele, dann muss die Tour, muss sie aufhören, stoppen, dass das so ein hoher Druck war, dass alle sich zusammengerissen haben, also alle Teams, Veranstalter, alle im Umfeld. Und beim Giro kommt mir so ein bisschen lapidar vor, allein der Fakt, dass 2 Teams gerade rausgehen, weil sie Fälle haben und eigentlich noch ein drittes Team auch einen Fall hat und nicht rausgeht, zeigt mir schon ein bisschen, dass man das, glaube ich, nicht mehr ganz so ernst genommen hat oder ernst nimmt. Also, wie es vielleicht noch bei der Tour der Fall war.
Jeder Veranstalter hat natürlich da seine eigenen Maßnahmenkatalog, sage ich jetzt mal. Die RCS ist da anders als die ASO und Unipublik bei Vuelta ist im Endeffekt natürlich Teil der ASO, ist angelehnt an die Maßnahmen, die auch in Frankreich getroffen worden waren. Für mich persönlich, ich bin natürlich nie im Giro gewesen, ich kann das nicht beurteilen, aber glaube ich, dass es fast einfacher ist, sage ich jetzt mal, sich wirklich ganz strikt an alle Regeln zu halten, wenn man weiß, dass man wie in Spanien oder wie es ja in Frankreich der Fall war, fast die ganze Zeit in einem Risikogebiet unterwegs ist, was zumindest als Risikogebiet tituliert wird, dass man dann vielleicht noch ein bisschen deutlicher hat, vorsichtiger ist, dass man sich wirklich ganz strikt an die Regeln halten muss. Und in Italien ist das natürlich im Moment nicht der Fall. Man kann ja sogar hinreisen, Urlaub machen, wenn man das möchte. Und ich kann das schlecht beurteilen. Ich bin, wie gesagt, nicht da gewesen, aber das ist vielleicht auch ein Punkt, dass die alle, sowohl die Teams als auch vor allem das Drumherum, die Veranstalter, die Hotels und so weiter, die Maßnahmen dann doch nicht ganz so eng gesehen haben.
Wie schätzt ihr das gesundheitliche Risiko auch für die Fahrer ein? Ich meine, so eine Lungenkrankheit für einen Ausdauerathleten ist natürlich immer besonders scheiße.
Ja, so, sagen wir
ist
mal
das
so,
auch ein Grund, dann zu sagen, jetzt wir gehen da raus, weil wir einfach nicht wollen, dass die sich wenn sie es schon haben, dann auch noch so verausgaben oder wie auch immer?
Ja, wir wollen natürlich die Gesundheit sowohl von unserem Staff als auch von unseren Fahrern nicht gefährden. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach wir haben alle einen Job im Profi-Radsportbereich. Wir haben Sponsoren, die werden uns auch nicht 5 Jahre die Stange halten, wenn wir jetzt sagen, solange hier irgendwie auch die kleinste Gefahr nur ist, dass sich jetzt jemand hier mit Corona infiziert, fahren wir keine Rennen mehr. Das ist halt einfach alles eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Wenn man, völlig sicher ist man als Radfahrer. Ich glaube, das ist für die Radfahrer selber ist dieser Schritt, diese Abwägung gar nicht so groß, weil als Radfahrer ist man halt auch gewohnt, irgendwo ein Risiko einzugehen. Jedes Mal, wenn du am Start stehst, gehst du ein Risiko ein, dass du schwer stürzen kannst, was auch immer. Von daher ist es, glaube ich, für den Rennfahrer selber, für die meisten, jedenfalls so empfinde ich das, die machen sich da nicht so viele Gedanken drüber, weil die natürlich irgendwo sowieso einen Risikoberuf haben. Es ist, denke ich, häufig schwerer mit dem Staff, das dann, regeln, dass die sich halt sicher fühlen, und da ist es einfach, das ist ja total wichtig. Wir tun, was wir können, aber auf der anderen Seite sind wir ein Profi-Rennstall, der davon lebt, dass wir Rennen fahren und Rennen gewinnen. Und wenn wir die nicht fahren können, dann wird es früher oder später dieses Team nicht mehr geben. Und so geht das natürlich für alle Mannschaften. Und deswegen gibt es natürlich auch Fußballspiele und deswegen finden auch andere Sportarten statt. Ich sag mal, wir tragen natürlich, da bin ich mir durchaus bewusst, eine große Verantwortung, indem wir hier der Gesundheit Hilfe leisten, sondern im Zweifelsfall sollten wir uns wahrscheinlich alle ins Bett legen und die Bettdecke über den Kopf ziehen und erstmal ein Jahr warten, bevor wir wieder auf die Straße gehen. Und ich denke, dass das im Radsport eigentlich in einem relativ guten Umfeld passiert, dass wirklich viele, viele Maßregeln genommen werden. Ich war jetzt die letzte Woche bei Lüttich-Bastogne Flandern-Rundfahrt in Flash Wallon in Holland. Ja, da wurde man zu dem Zeitpunkt noch total schräg angeguckt, weil wir in den Team-Bubbles halt immer nur mit Mundschutz rumlaufen. Und das ist in Holland halt völlig verpönt, um irgendwie da in der Öffentlichkeit mit einem Mundschutz rumzulaufen. Aber wir halten uns alle dran und wir machen das. Und dann ist das auch kein Problem, wenn man schräg guckt. Aber wir versuchen es so sicher, so safe wie möglich zu machen und uns an alle Regeln zu halten. Aber nichtsdestotrotz sind wir als Profi-Team auch darauf angewiesen, Rennen zu fahren.
Wir quatschen ja hier immer mal mit diesem und jenem und mit vielen Fahrern, aber es ist der erste Einblick oder jetzt seit langer Zeit mal wieder so ein Einblick in so ein Top-Team. Und dann noch von einem, der da echt federführend ist. Ich würde sagen, wir bedanken uns.
Vielen Dank.
Keine Ursache.
Und dann, wir sind gespannt, wie es bei der Vuelta läuft. Wir drücken dir die Daumen.
Ja, und
Danke.
Gute Besserung an Steven Großwerk.
Auch das werde ich weitergeben.
Gut.